Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Ghibli-Reihe. Jetzt schon Folge 6. Letztes Mal hatten wir Kikis kleiner Lieferservice in Only Yesterday und heute geht's weiter. Ich begrüße wie immer Lukas. Hi Lukas.
Hallo.
Und ich bin auch wie immer der Julian. Und ich muss sagen, als ich mir jetzt so nochmal vorher die Filme, die wir heute die zwei ansehen oder angesehen haben, angeschaut habe, da sind schon ein bisschen Parallelen, Lukas.
Zwischen den beiden Filmen oder dem Film und den, die wir vorher geschaut haben?
Den, die wir vorher geschaut haben in der letzten Folge.
Mhm.
Also der erste Film geht es darum, dass unser Hauptcharakter fliegen kann. Und danach gibt es dann halt was realistisch Life-of-Lifeiges.
Ja. Ja, ich glaube, gerade bei Takahata werden wir häufiger so diese realistischeren, wie du sagst, Slice-of-Life-Momente oder Filme haben.
Sehen wir noch, denn wir haben noch einiges vor uns. Also wir sind jetzt gerade bei Folge 6 und ich glaube, wir haben noch mindestens so 7, 8 Folgen theoretisch noch vor uns.
Mal gucken, kommt drauf an, wie aktiv die jetzt in den nächsten paar Jahren noch sind.
Ja, vielleicht schaffen wir es noch, bevor Miyazaki seinen neuen Film rausbringt. Wäre natürlich ganz toll, wenn wir perfekt landen und dann, dass die nächste Folge dann schön im Anschluss ist, aber mal gucken. Gut, Lukas, was ist unser erster Film, den wir heute besprechen werden?
Porco Rosso.
Ist das auch der deutsche Titel oder gibt es da einen komischen Untertitel oder so?
Der deutsche Titel ist tatsächlich auch Porco Rosso.
Ja. Das heißt, international können wir uns jetzt schön damit austauschen. Genau, das ist jetzt der obligatorische Miyazaki-Film, den wir heute haben. Das heißt, Regisseur war hier, Hayao Miyazaki. Und willst du kurz oder soll ich erklären, um was es so grob geht?
Du kannst ruhig erklären.
Okay. Und zwar geht es mehr oder weniger um ein Schwein. Und zwar ist es Porco Rosso bzw. Marco. Und
ein Schwein, das fliegen kann.
Wahnsinn. Richtig, ja. Und es geht um Luftfahrt, denn das Setting spielt ungefähr, ich glaube, so nach dem Ersten Weltkrieg oder sowas in Italien, in der Adria. Und unser Hauptcharakter war damals in der italienischen Luftwaffe, ist jetzt Kopfgeldjäger und jagt halt fliegende Luftpiraten. Und genau, weshalb er ein Schwein ist oder nicht, das erfahren wir vielleicht so halb. Oder kriegen zumindest mal einen Hinweis oder so. Aber er war anscheinend, was wir dann recht schnell erfahren, auch schon vorher ein Mensch. Richtig. Und das ist dann so ein schöner Abenteuerfilm, würde ich sagen, wo es noch ein bisschen Romanze gibt, ein bisschen Rivalität. Und dann ist der Film auch irgendwann zu Ende nach 90 Minuten oder so.
Ja, der Film ist durchaus sehr kurzweilig, also nicht nur kurz, weil er eben ziemlich genau sich an dieses 90-Minuten-Format hält, sondern auch sehr kurzweilig, weil es kommt nie so wirklich der Moment auf, wo man sich denkt, ja, jetzt zieht sich's ein bisschen oder jetzt ist ein bisschen langweilig, sondern es geht eben stringent durch und es passiert eigentlich auch immer was und ja. Genau. Es wird auch nie zu lang an einer Szene irgendwie verharrt.
Ja.
Ich habe den ja, das ist ja, glaube ich, der Ghibli-Film, den ich als letztes gesehen habe, bevor wir mit der Ghibli-Reihe angefangen haben.
Ach so, hast du es schon gesehen gehabt? Okay.
Ja, den hatte ich vorher schon mal geguckt. Und jetzt, also, wann war das, wo ich den geguckt habe? Es war auf jeden Fall schon während der Corona-Zeit. Mhm. Also kann gar nicht so lang her sein. Ja, und das heißt natürlich, für mich ist das immer so was ganz Besonderes, wenn ich mich in einem recht kurzen Zeitraum wieder hinsetzen kann und denselben Film nochmal schauen kann.
Ja.
Ohne, dass der irgendwie langatmig oder langweilig wird.
Eigentlich müssten wir dann nach der Ghibli-Reihe nochmal eine Ghibli-Reihe machen mit dem zweiten Watch. Nein. Aber gut, dann haben wir ja zumindest auch mal eine interessante Perspektive von dir nochmal so. Wo du dann vielleicht auch sagst, hier an die Szene hatte ich mich dann erinnert oder darauf vielleicht auch gefreut beim zweiten Sehen, dass die kommt.
Das ist gerade das Interessante. Ich konnte mich praktisch komplett an den Film erinnern, außer wie Porco Rosso dann mit seinem kaputten Flugzeug in Venedig war das, glaube ich, gelandet ist. Wie es dazu gekommen ist, wusste ich nicht mehr. Den Rest hatte ich noch so ein bisschen im Kopf tatsächlich. Was heißt so ein bisschen, den Rest hätte ich eigentlich nacherzählen können.
Ja. Bei mir war so, ich habe halt dann jetzt so davor gehört, dass das vielleicht so einer der Miyazaki-Filme ist, der ein bisschen underrated ist, wo nicht so viele erstmal den auf dem Schirm haben, aber dann auch sehr vielen gut gefällt. Und ich war natürlich auch ein bisschen gespannt, weil das hatte ich ja schon mal im Podcast bei der einen oder anderen Serie oder so mal erwähnt, dass ich natürlich so alte Flugzeuge, erste, zweite Weltkriegsmaschinen interessant finde. Ich bin jetzt nicht gerade irgendwie so hobbymäßig, dass ich mich damit groß befasse, aber freue ich mich schon, wenn ich irgendwann mal ein VR-Headset habe oder so und der Flight Simulator gut funktioniert, da ein paar Runden zu fliegen. Und das ist ja so einer seiner Markenzeichen von Miyazaki, dass er ja gerne Flugzeuge oder halt Fluggeräte, sage ich vielleicht auch mal, sehr gerne mag. Und das ist natürlich jetzt prädestiniert dafür, weil es ja speziell um Flugzeuge geht. Und da habe ich mich zumindest da mal drauf gefreut. Ja.
Ja, yep, genau.
Gut. Wo wollen wir anfangen?
Ja, vielleicht können wir ja mal bei dem Setting anfangen. Du hast ja schon vorhin gesagt, nach dem Ersten Weltkrieg, Mittelmeer so, beziehungsweise ich glaube spezifisch an der Adria, also irgendwo in Italien. Boah, meine Geografiekenntnisse sind
Ja,
voll
zwischen
scheiße.
Kroatien und Italien.
Ja, genau. Also dieses sehr malerische Mediterrane ist sehr auch auf See und kleinere Inseln verschobene, aber eben auch in, ja, wie gesagt, Venedig, glaube ich, spielen dazu eben diese Zeit zwischen den Weltkriegen, wo man dann auch, ja, wo dann auch Italien ja sehr faschistisch war und Porco Rosso dann als ja als jemanden ansieht, der das Militär verlassen hat, was ja auch gar nicht so gern gesehen ist zu der Zeit, beziehungsweise in der ja in dem Klima. Entsprechend sind wir eben immer so ein bisschen unterm Radar. Ja, genau. Und Volker Rosso kann halt nicht einfach überall hingehen und ist dann auch sehr mit seinem Flugzeug in verschiedenen, ja, Stellen eher so im Zwielicht unterwegs. Zwielichtige Bars, wo eben dann auch die Luftpiraten rumhängen, die er ja eigentlich jagt. Insgesamt gefällt mir dieses Setting so unfassbar gut einfach.
Ja, also ich habe mich schon am Anfang verliebt, als er halt in seiner Bucht mit seinem Wasserflugzeug
Dass er
war.
halt auch einfach diese Bucht hat,
Ja, was
gehört
halt
ihm
einfach
einfach.
mega ist. Dann kommt auch noch dieses geile Hotel mitten auf der See, dieses Burgding, wie man es auch dann bezeichnen will. Ist halt auch einfach mega. Sieht mega toll aus. Und dann auch mit dem Garten hinten dran und so weiter. Und so hast du ja schon gesagt, Setting ist halt ganz cool. So 20er, sage ich jetzt einfach mal rum, plus minus 5 Jahre. Und
Ja, eher plus, also so die goldenen 20er waren vorbei, es ist eher schon Wirtschaftskrise.
ja, und halt, du hast ja schon erwähnt, das ist ja explizit so, dass es halt recht neu ist, dass der Regierungswechsel mit dann dem Faschismus, also es war ja, sage ich mal, das erste Mal, wo man es gesehen hatte, als er die Waffenmunition einkäuft und dann er ja schon so ein bisschen beäugt und beobachtet wurde und dass es sich halt so langsam durchzieht durch den Film, so im Hintergrund, ist halt ganz cool. Ist auf jeden Fall sehr interessant, so auch, das da so ein bisschen zu sehen. Ja.
Mit dem wahnsinnig guten Zitat, ich bin lieber ein Schwein als ein Faschist.
Ja. Ist auf jeden Fall ein Satz, der, glaube ich, der jeden, dein lieber Schwein als Faschist, so im Kopf bleiben wird nach dem Film. Ja. Und dann halt so ein paar Städte hast du schon auch erwähnt und vielleicht auch mal so, zum Beispiel als er da hier mal, ich glaube, war das irgendwie Treibstoff einkäuft, dass er da irgendwie an so einem komischen Dorf oder halt einer Hütte oder sowas ist. Das sieht halt
Genau,
alles
ja.
auf jeden Fall recht interessant aus. Ja.
Ja.
Dann haben wir aber auch, sage ich mal, so ein bisschen einen Plot.
Haben wir einen Plot?
Ja, und
Mit dem
zwar,
Amerikaner.
wir hatten ja schon erwähnt, es gibt Luftpiraten. Wird natürlich sofort am Anfang greifen Luftpiraten irgendwie einen
Das finde ich
Kreuzer
übrigens.
oder Luftschiff an. Was war es nochmal?
Ja,
Es war ein
das finde ich
Schiff,
übrigens auch so fantastisch, dass der Film direkt startet mit Porco Rosso, der einen Anruf kriegt: Hey, hier sind Luftpiraten, mach die mal fertig. Und dann noch schnell seinen Lohn verhandelt und sich dann auch schon aufmacht. Da wirst du direkt reingeworfen, es ist direkt Action und ja, du weißt schon, in welche Richtung der Film geht.
richtig. Und dann besiegt er natürlich, weil er der Gute ist, die Luftpiraten. Und dann kriegen wir später mit, dass die jetzt auch so einen Amerikaner, der sehr gut fliegen kann, angeheuert haben. Das findet dann, sag ich mal, so ein bisschen die Exposition im Laden von Gina, einer alten Freundin von ihm. Die Sängerin ist in diesem Hotel, was halt mitten in diesem Meer ist. Und dieser möchte natürlich gerne was von Gina haben und hat dann später oder mehr oder weniger gleich mit Porco Rosso oder mit Porco. Wie nennen wir jetzt? Nennen wir ihn Porco? Nennen wir ihn Marco?
Marco.
Marco. Mit Marco eine Rivalität. Und wird einmal runtergeschossen, aber unverdient, weil der Motor halt kaputt geht. Und dann muss halt Marco versuchen, oder ein bisschen unterzutauchen, damit er nicht
Ja.
entdeckt wird, angegriffen wird
Genau,
oder halt
Marco
von
wird
der Regierung.
abgeschossen. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen unverständlich gewesen. Anyway, ich fand auch echt gut, dass diese Situation eher so war, dass Marco gesagt hat: Nee, ey, ich mach mit dir kein Duell, und der andere einfach angegriffen hat.
Ja.
Echt ehrenlos.
Null Bock drauf, lass mich in Ruhe. Ich will Urlaub machen. Ja. Genau.
Ja, und dann geht's ja weiter in diese Werkstatt mit von der Familie Piccolo, wo dann auch sehr interessant eben dieser historische Aspekt mit reinspielt, dass Wirtschaftskrise ist, dass die Männer nicht da sind, weil entweder im Krieg gefallen oder eben anderweitig irgendwie weggezogen, um Geld zu machen. Und deswegen wird diese ja, Werkstatt, diese Flugzeugwerkstatt, hauptsächlich von Frauen, die auch eher so da sind, um mal auszuhelfen, aber halt haufenweise
Ja, und das trotzdem jetzt dann natürlich gut können,
betrieben.
weil sie
Genau.
halt
Und
aushelfen
dann hat
können.
man natürlich im Fokus Fio, auch sehr bekannt in Miyazaki-Werken, dass immer starke Frauenfiguren noch mit dabei sind. Und Fio in dem Fall übernimmt die Rolle als Flugzeugmechanikerin, die dann auch doch einiges an Überzeugungsarbeit leisten muss, um überhaupt an dieses Flugzeug gelassen zu werden. Aber wenn Porco bzw. Marco dann erkennt, ja, die hat Ahnung, wovon sie spricht, lässt er sie auch an sein Flugzeug und nimmt sie ja dann letztendlich sogar zwar unter Protest mit, aber er nimmt sie mit.
Ja.
Ja.
Da muss ich auch kurz in der Szene ein bisschen lachen, weil natürlich die ganzen Frauen da vorgestellt werden, dann halt einfach diese fetten, richtig typischen italienischen Namen haben. Und es war halt schon irgendwie, keine Ahnung, muss ich kurz ein bisschen reingrinsen. Aber ja, ich war da auch schon so, als dann Fio so vorgestellt wurde, ich so, okay, gut, Miyazaki-Film, das heißt, sie wird wahrscheinlich jetzt der zweite Hauptcharakter werden, so ungefähr. Und wurde sie ja auch so, sage ich mal, Sekundär-Hauptcharakter. Und ja, so fand ich zumindest sie, auch so, wie sie halt drauf war, zumindest schon mal im ersten Blick interessant. Gibt zwar so ein, zwei Punkte dann von ihr, wo ich jetzt immer noch, oder will ich gleich dann noch dazu sagen, so, nee, weiß ich nicht so, muss es sein, aber okay. Und ja, ich fand halt super, dass sie das halt, als natürlich Marco recht negativ ihr gegenüber war und halt so ein bisschen sexistisch, dass ja, okay, keine Männer da und jetzt soll ich irgendwie das Mädel das machen lassen, dass sie das halt aber irgendwie positiv aufgenommen hat, dass ihr das nicht zugetraut wird und halt dann sich beweisen wollte so ein bisschen und sich dann auch gefreut hat, als sie dann Überzeugungsarbeit leisten konnte. Ja, das war zumindest ganz schön. Hat im ersten Augenblick schon mal mir die Figur sympathisch gemacht.
Ja, da kann man, glaube ich, auch generell mal drüber sprechen. Die Figuren sind eigentlich alle sympathisch. zumindest alle benannten Figuren, die irgendwie da sind, sogar der Boss von der Luftpiratengang ist irgendwo sympathisch. Die einzigen Figuren, die halt nicht sympathisch sind, sind so diese namenlosen Hecher der Faschisten, die sowohl ihn da aus der Stadt mit der mit der Werkstatt als auch, also aus der Stadt jagen, und ihn dann auch später nochmal im Finale unterbrechen. Das ist so ein bisschen diese Ganoven, die so ein bisschen neben dem Gesetz arbeiten und in der Adria Zuflucht gesucht haben, sind halt so die Guten und die Faschisten sind halt die Bösen.
Ja.
Und die Guten sind halt alle. Mhm. Auch die eigentlichen Antagonisten gehören irgendwo zu den Guten. Nur wenn die Faschisten halt kommen, dann legt man alles zur Seite und sagt, okay, ja, machen wir erstmal die fertig.
Ja. Würde ich sogar sagen, dass zumindest auch von Luftpiraten ist halt Amerikaner mit Curtis schon noch ein bisschen am unsympathischsten, auch wenn, glaube ich, versucht wird, gerade zum Ende hin mit auch dem Endkampf und so weiter, ihn dann noch ein bisschen rauszuholen. Aber das war schon so ein bisschen so mehr Eigenschaften.
Ich muss sagen, beim zweiten Schauen habe ich das Gefühl, ist der deutlich sympathischer. Beim ersten habe ich auch gedacht, was ein Arsch. Beim
zweiten ist jetzt so ein Arsch bisschen, jetzt nicht so, aber schon so ein paar Eigenschaften, die so, ja, da finde ich.
Beim zweiten ist halt so ein bisschen, das ist halt so dieser prahlerische Typ.
Ja.
Wäre der irgendwie der Sidekick von Porco Rosso, dann wäre das halt so mit genau denselben Charaktereigenschaften eigentlich auch ein guter, so.
Also der wäre
halt,
halt
von den Piraten angeheuert, ne?
Wenn das Ganze so halt eine Serie wäre, wäre das halt so ein Team Rocket oder halt wie bei Lupin der Detektiv, der halt dann immer wieder auftritt, ein bisschen, manchmal vielleicht was schafft, aber immer so ein bisschen trottelig auch ein bisschen auftritt.
Ja, würde ich fast nicht sagen.
Okay.
Ich würde fast sagen, der hat eher so die Han Solo-Rolle, dieser
Echt?
Typ, der eigentlich okay. nicht so 100% sympathisch ist, aber dann doch das Richtige tut.
Weiß ich nicht.
Wenn es dazu kommt. Natürlich also ein bisschen anders natürlich in der Situation, durch das, dass er eben von vornherein als Antagonist etabliert wird, als eben der, der von den Luftpiraten angeheuert wird, um Marco da rauszuholen,
ja.
beziehungsweise aus der Gleichung zu nehmen, damit die Luftpiraten eben das machen können.
Also ich kann verstehen grob, was du da mit der Han Solo-Richtung meinst. Wenn es bei euch jetzt gesagt
halt
wurde, dass Miyazaki das gesagt hätte, hätte ich dann auch gesagt, okay, verstehe ich. Hätte aber dann nicht für mich geklappt. Also finde ich dann.
Ja, das ist halt eher so der Halunke in.
Der Halunke.
Ja. Wie ist immer dieses Klischee? Hätten wir uns früher getroffen, hätten wir Freunde werden können oder so.
Wäre unter Tränen so die Waffe auf ihn gezielt. Ja. Ja, und genau, ja, du hast zum Beispiel auch gesagt, hier Piraten finde ich jetzt halt, also die erste Piratengruppe, der Boss, am sympathischsten in seiner Truppe. Die anderen sind mir auf jeden Fall unsympathisch. Und die sind ja zum Glück auch nicht so oft vorkommt. Und da ist zum Beispiel, glaube ich, so natürlich eine der Szenen, mit wo das Foto gemacht wird, wo er alle wegschlägt, was ihn nochmal ein bisschen sympathisch macht, obwohl er natürlich was Schlechtes gemacht hat, in Anführungsstrichen. Ja, das war auf jeden Fall was.
Ja, generell die Konfrontation auf Porcos Insel ist ja auch.
Ja, lustig.
War so im Nachhinein eine meiner Lieblingsszenen, glaube ich. Einfach, wie die Piraten ihn da komplett konfrontieren und im Prinzip dann Fio einfach den Lead übernimmt und sagt: Ey, was seid ihr eigentlich für Arschlöcher? Was soll denn das hier?
Ja.
Und dann ist ja auch so gut. Kommt Curtis einfach über diesen Berg geklettert.
Ja, und springt dann einen Schritt. Muss er dann trotzdem noch nach vorne machen, ja. Das war auf jeden Fall auch schön. Ich weiß nicht, wollen wir da noch, bevor wir dann vielleicht noch mal Marco an sich, weil der ist natürlich Marco und Fio noch mal die großen Charaktere, dass wir noch mal bisschen weitergehen und die dann am Schluss nochmal so ein bisschen besprechen oder ein bisschen später, oder willst du jetzt gleich, weil wir gerade bei Charakteren waren, alle durchgehen?
Wie du möchtest, aber ich würde sagen, wir könnten eigentlich jetzt schon drüber sprechen.
Okay, ja. Also, was wir halt wissen, zumindest von Marco, ist halt, dass er halt zum Schwein wurde.
Mhm.
Durch irgendwelche Magie. oder weshalb auch immer. Aber was genau ist jetzt nicht so wichtig halt. Das heißt, wird auch nicht geklärt. Wir wissen auch nicht, ob er am Schluss zurückverwandelt wurde. Und ja, es war halt so, das Ding ist jetzt halt einfach ein Schweinemensch da.
Aber halt auch ein, als einziger so.
Ja, wie findest du denn überhaupt so einen Schweinemenschen? Vom Design her hast du dann so gesagt, zum Beispiel auch beim ersten Mal schauen, so, okay, muss es jetzt, wieso ist es ein Schwein, muss es jetzt sein, oder findest du eigentlich ganz cool, wie er aussieht mit seiner Doppelbrille? Also Fliegerbrille, als auch die schwarze Brille
Ich
unten
weiß nicht
drunter.
mehr, wie es beim ersten Mal schauen war, aber beim zweiten Mal schauen, gerade in der Eröffnungsszene, wo es so ein bisschen doppeldeutig gelassen wird, wie er aussieht, muss ich sagen, es macht eigentlich keinen Unterschied. Und ich könnte mir auch ein Design vorstellen von ihm, wo einfach die Nase ein bisschen anders ist und du sagen würdest, ja, ist doch ein normaler Mensch so in dem Universum. Weil auch diese Gesichtsform, die etwas breitere, gut, bei ihm kommt noch so ein bisschen dazu, dass er praktisch keinen Hals hat.
Ja,
Aber auch
und in
diese
Animation
breitere
geht es halt
Gesichtsform
einfach. Ja.
sehen wir ja auch in dem Chef von den Luftpiraten.
Ja.
Also im Endeffekt, es passt einfach sehr, sehr gut rein. Und wäre da nicht diese Schweinenase, würde man auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie kein Mensch ist.
Ja, ich habe halt
Was für mich sehr, sehr gut funktioniert, falls das nicht klar geworden ist.
so als Charakter, wo ich dann vorher wahrscheinlich so ein bisschen nicht drauf projiziert habe, aber so in die Richtung gedacht habe, weil ich da schon positive Gefühle hatte, war zum Beispiel Paige aus Beyond Good and Evil. Ist ja auch ein Schweinemensch. Ein bisschen vom Character Design ist natürlich jetzt hier Paco Rosso Marco besser, würde ich sagen, und sieht dann auch besser aus, sympathischer. Aber dann war schon so ein bisschen so, okay, vielleicht in welche Richtung es geht, und es ist schon nicht recht ähnlich, aber man kann auf jeden Fall Gemeinsamkeiten finden. Und es war auf jeden Fall schon mal ganz interessant, wurde auch ganz gut genutzt. Du hast ja auch schon den Gag gemacht, mit dass ein Schwein fliegen kann, dass irgendwie Roast Pork aus dir gemacht wird, gab es ja mal so eine Zeile.
Wie gesagt, es wird halt doch recht häufig verwendet.
Ja.
Das war mir nicht mehr so in Erinnerung, dass so viele Schweinepanzer da drin waren.
Ja,
Aber
und
halt
halt.
haben wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen, ich wäre lieber Schwein als Faschist,
Ja,
ist
dann lieber
natürlich
Schwein als
auch
Faschist. Ist auf jeden Fall auch nochmal ein richtig guter Satz damit
das
gesetzt worden.
Zitat für diesen Film so.
Ja. Und was sie aber dann auch mitbekommen, ist natürlich, dass er zumindest früher, aber jetzt auch, weil gerade am Anfang, als er ja einmal noch die Piraten sucht und dann ein anderes Flugzeug findet, dass die Frauen anscheinend selbst ihn in Schweineform ganz nett finden. Denn er war ja und ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Frauenheld. Ist ja so bei ihm. Das Ding, Gina ist ja anscheinend dann auch in ihn verliebt. Auch wenn sie vorher schon drei Bekanntschaften hatte. Und ja, er hat dann, hatten wir ja schon erwähnt, so ein bisschen natürlich konservativere Ansichten. Mit dass natürlich dann Frauen, dass die da irgendwie was rummacht oder also am Motor irgendwas macht oder am Flugzeug, weiß ja nicht so. Genau, aber was wir zumindest auch wissen, hast du ja schon erwähnt, dass er halt in der Luftwaffe war, überlebt hat als einziger von seiner Truppe und dann auch jetzt halt Kopfgeldjäger wurde und nicht mehr oder im Militär ist.
Genau,
Ja.
desertiert ist er.
Ja.
Ja, insgesamt so auch seine Art, dieses lass mich in Ruhe, ich bin für mich, ist ja auch so wie er es macht, recht sympathisch. Ja,
Ja, ich
ist aber
dachte
halt auch
auch,
so dieses.
dass ich den Synchronsprecher kenne, aber der hat halt nichts an Anime gemacht. Weil der macht es halt wirklich, die Stimme und wie er das rüberbringt, ist richtig stark. Also wirklich, Marco ist einfach mega.
Ja, das stimmt.
Also bringt die Figur richtig gut zusammen.
Auch als jemand, der das jetzt auf Deutsch und auf Japanisch geguckt hat, kann ich auch die deutsche Synchro tatsächlich empfehlen.
Okay,
Aber
super.
das ist sowieso klar, bei den ganzen Ghibli-Filmen brauchst du dir keine Gedanken zu machen, die
Ja.
ist immer top.
Ist der auch so, sage ich mal, ältere, dunklere Stimme mäßig? Okay. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt einfach mal so, wenn ich jetzt raten müsste, wie alt die Person war, die damals gesprochen hat, so 50 oder sowas, hätte ich jetzt vor mir gehabt, so ein bisschen.
Ja, das bei Volker Rosso kommt natürlich die Stimmlage und aber auch die Ausdrucksweisen kommen da ziemlich gut durch.
Ja. Aber er hat anscheinend auch so ein bisschen, weiß nicht, ist es eher Gefühl oder halt einfach, wie nennt man es denn? Ehrgeiz?
Ja.
Sowas so ein bisschen.
Also so ein bisschen.
Ja.
So ein bisschen stolz auf das, was er macht.
Genau.
Und
ja.
Genau. Ja.
Weil
und auf seine Fähigkeiten und auf seine Maschine.
Richtig, weil er ja dann, obwohl er beim ersten Mal gesagt hat, hat er keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe, Curtis ja wieder herausfordert. Das heißt, den Amerikaner einen weiteren Dogfight haben will, der diesmal dann hoffentlich auch fair ist, um zu zeigen, dass er es drauf hat. Ja.
Genau. Ja.
Und das passiert halt, nachdem Marco mit Fio halt losgeflogen ist und von den Piraten in seiner Bucht gestellt wurde, dass halt dann der Deal ausgehandelt wird, dass er jetzt nochmal ein Rennen mit Curtis hat. Und
genau.
Dann kommt es schon
kein
so
Rennen, sondern.
Ja, und dann kommt es schon so langsam zum Ende, weil dann dieser.
Und das liebe ich auch so sehr daran, dass einfach die Piraten dieser Geschäftsmännische sind, von denen ist einfach so genial, weil was die da draus machen ist, die machen halt so ein Festival draus mit.
Richtig. Ein Event.
Ja, Essensständen mit Wetten und so weiter. Ja, richtig gut
ja,
einfach.
Schön legal.
Und das bringt auch so den eigentlich liebenswerten Charakter von diesen Piraten und den generellen Vibe von einfach dieser Gruppe an Menschen, die da irgendwo Zuflucht gesucht haben und sich gegenseitig halt eher verstehen.
Ja. Und sie haben ja zum Beispiel auch Fio ins Herz geschlossen. Fanden sympathisch, auch wenn natürlich das so ein bisschen das Klischee, weil es ja alles einfach nur Männerpiraten sind, das ist natürlich, eine Frau.
Das hatten wir ja aber auch bei Schloss im Himmel schon.
Ja, ich wollte gerade irgendwas, wie ist nochmal,
Laputa,
ja. Genau.
Da haben wir halt eigentlich dieselben Figuren, eben diese Luftpiraten, nur als Hauptfiguren im Vergleich zu jetzt hier als kleinere Antagonisten.
Ja, genau.
Ja, was ich auch ganz sympathisch finde.
Ja, wir hatten natürlich auch noch, will ich kurz erwähnen, wir hatten, weil wir ein bisschen mehr Informationen zu jetzt Regierung, Faschismus mitbekommen haben mit dem alten Kameraden von Marco, der natürlich weiterhin in der Luftflotte ist oder so. Und ihm
ja,
dann
und
halt.
Der ihm den Tipp gibt, er soll doch bitte abhauen.
Richtig, mehrere Tipps gibt und ihn zum Beispiel auch mal begleitet. Ja, und das ist auf jeden Fall auch nochmal ganz schön, da nochmal so eine Sicht zu bekommen von jemandem, der jetzt halt dann mitmacht, in Anführungsstrichen.
Ja, so dieses Faschismus ist schlecht, aber nicht jeder in dem Land ist ja gleich verantwortlich so.
Ja. Dass man will halt jetzt einfach nur seinen Alltag haben. Und da macht man halt einfach weiter. Und natürlich haben wir dann noch Groß Gina, die dann gleich auch nochmal eine Rolle spielen wird, die Sängerin war, eine alte Freundin von Marco.
Eine alte Freundin von Porco und die Frau oder Verlobte, ich glaube Frau von einem seiner Kameraden, die es nicht mehr mit zurück aus dem Krieg geschafft haben.
Ja, also sie hat ja gesagt, drei Leute sind gestorben und zumindest eine Person war auf jeden Fall aus dem Freundschaftsfoto, was sie ja hatten. Und genau, und da erfahren wir auch so langsam natürlich so, ist eine Spannung schon von Anfang an zwischen den beiden, weil sie ist halt die Sängerin, wird von allen in diesem Hotel oder in der Bar geliebt. Das heißt, dass sie halt die Person ist, die auch alle so beruhigen kann, dass jetzt hier nichts Böses gemacht wird. Jungs.
Und sie wartet in ihrem Garten auf Marco.
Ja, also ich hätte noch vorher erwähnt, zum Beispiel, als sie zum ersten Mal sich zu zweit treffen, merkt man ja schon so eine kleine Anspannung, wo man schon so denkt, okay, da wird wahrscheinlich was entstehen, so ein bisschen, oder ist was. Und dann erfahren wir ja später, dass sie halt
Ich bin auf diese Gartenszene zurückgekommen, weil es natürlich dann auch dieses Love Triangle mit Curtis noch
Ja.
vollendet. Was ja dann am Ende auch sehr gut aufgegriffen wird mit Curtis, der eben Porco bzw. Marco sagt, ey, du bist doch so blöd. Mach doch die Augen auf so.
Ja. Gerade weil es auch zwei Love Triangles gibt, aber da kommen wir auch noch mal gleich dazu.
Ja, gut.
Und dann erfahren wir halt, dass Gina für sich so gesagt hat, dass sie in Anführungsstrichen eine Wette abgeschlossen hat, dass wenn er halt bei ihr landet im Garten ist, dass sie ihm dann die Liebe gesteht.
Wenn er bei ihr
Und
landet, landet er bei ihr.
ja, und ja, und sie ist dann auch ein guter Charakter, der natürlich dann auch gut Agency hat, dass sie Dinge tut, zum Beispiel dann hier auch in ihrem Hotel hinter irgendeiner, was, ein Wandschrank oder sowas.
Ja, sie bekommt dann die Tipps wegen der Luftwaffe.
Ja, dass sie da
Ja.
irgendwie ein Radiogerät oder irgendwas hat, was weiß ich, was das nochmal war.
Ja, es ist so ein Funkgerät. Also sie scheint auch ja, Kontakt zum Festland zu haben oder zumindest den Funk vom Militär oder so abzuhören.
Also da hat es auf jeden Fall den Tipp von dem alten Kameraden bekommen. Ich weiß nicht, ob die dann einfach da
Ja.
eine Line haben oder so. Gut, und dann ist halt das Event. Und es geht halt darum, um entweder alle Schulden, die Marco über den ganzen Film angehäuft hatte, wie von Curtis bezahlt, wenn Marco gewinnt. Und wenn Curtis gewinnt, bekommt er die Hand von Fio. Und sie war damit auch einverstanden, weil sie hat ja so ein bisschen die Bedingungen erstellt. Und dann gibt es halt den großen Dogfight, wo sie gegeneinander kämpfen, der dann darin endet, dass sie richtig noch mal gegeneinander kämpfen, Hand in Hand oder Hand gegen Hand.
So ein richtig schöner Faustkampf, der auch
Ja.
super inszeniert ist in diesem in dem Wasser kurz vor der Küste von dieser Insel. Das ist sehr, sehr schön.
Ja. Und das Ganze wird dann halt durch Dina unterbrochen, die halt sagt, dass gerade die Faschisten kommen und halt das Ganze aufbrechen, beziehungsweise Leute wahrscheinlich verhaften will und halt Marco und Curtis zusammen die ablenken werden und halt Gina mit Fio zusammen geht. Dann haben wir eine kleine Blende mit irgendwie 20 Jahre später. Wir wissen nicht, was mit Marco passiert ist. Curtis ist ein Filmstar. Fio ist sehr gut befreundet mit Gina und wurde erwähnt, dass was Fio gerade macht, ob sie jetzt irgendwie ein eigen oder
Ich
das
glaube
übernommen hat
schon,
oder
dass sie
so.
ja, ich meine schon.
Okay. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, das ist natürlich, weil halboffenes Ende. Man sieht, glaube ich, Marcos Flugzeug angedockt irgendwo in der Nähe des Gartens da, irgendwie so am Hotel oder am Hotel. Also könnte
Ja,
sein.
halb offen ist so ein bisschen. Ja.
Ich weiß nicht, ich habe nicht so gerade auch drauf geachtet, ich habe nur mit. Es war doch, oder?
Ja,
Bin ich gerade noch falsche Erinnerungen? Ja.
deswegen sage ich ja, halb offen ist eher so, ne, weil es suggeriert schon ein Ende recht stark.
Ja. Ich hatte dir ja gleich, nachdem ich deinen Film gesehen hatte, danach abends geschrieben, dass ich schon das Ende recht unbefriedigend fand.
Ja,
Du hast
ich
Joa zumindest zurückgeschrieben. Das kannst du jetzt gerne
genau das,
dann
was ich
weiter
jetzt
ausbreiten.
sage. Also im Großen und Ganzen, ja, das Ende ist ein bisschen unbefriedigend, kann man nicht anders sagen, weil eben die Faschisten kommen, dann siehst du, ja, dann streiten sich Curtis und Porco natürlich noch ein bisschen weiter, machen sich aber auch auf den Weg zu ihren Flugzeugen. Und dann hast du eben schon diese Vorblende in, was so und so viele Jahre danach passiert ist. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, weil da fehlt dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein Stück, zumindest gefühlt, dieser ganze Luftkampf. Ob die anderen Leute weggekommen sind, ob es noch irgendeine Konfrontation gibt. Und dann springst du ein gutes Stück zu einem hoffentlich Happy End. Aber du kannst es ja eigentlich auch selbst aussuchen, wie du willst. So, und das ist, ja, ich verstehe, dass das unbefriedigend ist, 100%.
Ja, und für mich hat es auch schon einen Ticken vorher angefangen, weil jetzt muss ich schon sagen, ich habe ja gesagt, dass ich die Flugzeuge und so weiter sehr gerne mag. Und dass dann halt der Showdown am Schluss Dogfighting eher so, okay, fliegen halt rum und schaffen es halt hintereinander. Aber dass es halt so aufgelöst wird, dass halt wirklich die Kanonen streiken und sie dann halt nochmal diesen Fight haben, der zwar okay ist, aber den hätte ich jetzt nicht als Finale gehabt, sondern vielleicht schon mal vorher zwischendrin. In Anführungsstrichen. Also das ist natürlich jetzt in der Struktur geht es nicht, aber verstehst, glaube ich, was ich meine.
Ja,
Und
oder zumindest, dass man das so beendet hätte, dass man sieht, wie die beiden zusammenkämpfen.
ja, das war dann so ein bisschen so, okay, das hat mir schon eher so mäßig und dann auf einmal endet's und dann haben wir ihn noch nicht mal richtig, weil ich hätte dann auch noch mal gerne Erwachsene 4 oder so gesehen, anstatt dass sie nur spricht. Und das war dann für mich so ein bisschen so, weiß ich nicht. Bisschen schade für das, was ich erwartet hatte vom Film, wie er auch schon vorher die ganze Zeit war. Ja. Man kann natürlich sagen, man weiß ja, dass irgendwie Marco gewonnen hat, weil er ja einmal hinten dran gekommen ist. Und darum könnte man es ja so interpretieren. Oder kann man es ja so schon als Erfolg werten. Aber das war irgendwie so, wenn es da nicht ausgeführt ist, ist es halt ein bisschen schade einfach. Ja. Genau. Das war so ein bisschen und natürlich. Dass dann halt das, man hat natürlich eher gedacht, dass natürlich Porco die Vaterfigur von Fio ist. Aber dass dann noch so ein bisschen so das schwammiger gemacht
Ja,
wurde.
die Untertöne fand ich auch eher so, ne.
Ah, muss es jetzt sein? Also, es wurde ja schon so eingeführt, dass halt der Opa von Fio halt sagt, weil halt die Charakterisierung von Marco ist, dass er halt ein Frauenheld ist, dass er sich bitte von ihr fernhalten soll. Und dann bringt er auch den geilen Satz, habe ich mir aufgeschrieben, weil den werde ich irgendwann mal in Zukunft vielleicht mal bringen. Bei so schmalen Hüften werde ich nicht schwach. Mega gut. Und da habe ich schon gedacht, okay, Respekt. Dann hat man schon so gemerkt, okay, Fio ist halt von ihm ein bisschen angetan, aber man kann das halt so als Vaterfigur oder halt, weil er halt das coole Schwein ist, was der Kopfgeldjäger ist und halt einfach raucht und mega gut drauf ist. Aber dann halt am Schluss noch mal der, in Anführungsstrichen, richtige Vorbeifahrkuss war halt schon so ein bisschen so, ach, muss das jetzt
Ja,
sein?
da
Weiß ich
muss man auch
nicht.
sagen, auf der anderen Seite ist das zumindest dieser Hüftenspruch ist ja recht clever nochmal am Ende aufgegriffen, weil er sagt, also er merkt, dass sein Maschinengewehr nicht mehr funktioniert, weil da was zerdrückt wurde, meint er ja sowas wie, ja,
Dass die
sie hat
Hüfte.
doch nicht so schmale Hüften,
Ja,
was
richtig.
halt in dem Fall, ich meine, das ist alles cool aufgebaut, aber ich finde es irgendwie nicht so cool, dass sie halt 17 ist und er Mitte 30 oder so.
Ja. Naja, aber so zumindest, dass anscheinend sie und Gina ja gute Freundin sind, dass Gina dann mit Marco zusammenkommt, ist halt mal so ein bisschen jugendlicher Schwarm, hoffe ich einfach mal, weil Marco ist damit auch nicht so ganz okay. Das ist ja zumindest das Beste daran.
Ja.
Marco so, nee, nee, sorry. Genau. Hast du denn noch so ein paar Sachen, wo du drüber gehen willst? Also ich habe noch so ein, zwei Stellen, die ich noch mal erwähnen will oder Sachen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist halt einfach für mich ein sehr, sehr guter Film mit sehr guter, gut ausformulierter Atmosphäre. Ja, und du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, hast es underrated genannt. Ich muss sagen, es ist immer irgendwie ein bisschen schwierig, Ghibli-Filme underrated zu nennen, aber in dem Fall muss ich dir halt recht geben. Den haben viel zu wenig Leute gesehen und
Ja.
es wird viel zu wenig über diesen Film geredet, wenn über Ghibli-Filme geredet wird.
Ja, also viele Leute haben nicht den haben den nicht auf dem Schirm, so kann man glaube ich auch gut sagen. Ja. Muss auch sagen, ist auf jeden Fall solider Abenteuerfilm, macht Spaß, kann man halt immer mal so gucken. Und weshalb man auch gucken kann, das will ich jetzt kurz erwähnen, so ein paar Sachen, weil ist natürlich ein Ghibli-Film, das heißt animationsmäßig super und es geht um Flugzeuge, das heißt, da kann man schon wildes Zeug machen.
Ja.
Und gab ja so ein, zwei Flugzeugszenen, zum Beispiel am Anfang, als er so diese 180-Grad-Fahrt um das Piratenflugzeug, was so recht unten am Wasser ist, macht, was halt sehr gut aussah. Später, wo das Flugzeug so, sag ich mal, in der Mitte des Bildschirms ist und dann halt die Landschaft vorbeifließt. Was halt nicht mit Hintergrund Cells gemacht wurde, sondern halt richtig animiert wurde, was halt richtig gut aussah. Ich fand halt schon sehr sympathisch ganz am Anfang, als das das Schiff, was ausgeraubt wurde, die Matrosen diesen geilen Pfeil machen. Das ist einfach mega, so sympathisch einfach. Das hat schon diesen Film super eingeleitet. Und dann, was auch ganz cool halt ist, das mit den Handzeichen und den Lichtsignalen. Mhm. Weil ja zwischen den Flugzeugen muss man ja irgendwie, weil die anscheinend damals noch, oder dort jetzt hier, ich weiß nicht, ob in Wirklichkeit wurde es, glaube ich, nicht so gemacht, aber hier gab es halt, oder wurde kein Radio genutzt. Und dann hat man halt diese Lichtzeichen, das heißt Morsezeichen mit irgendwie Licht gemacht, als auch dann später im Militär mit seinem Kumpel, der hat ja dann so Handzeichen gemacht. Und das fand ich auf jeden Fall auch ganz cool, wie das so genutzt wurde, wo man sich ein bisschen vielleicht kreative Freiheit, Fantasie genommen hat, um halt sowas Interessanteres zu machen, als einfach nur Radio hier, lass mich mal in Ruhe, bla bla bla. Ja.
Yep.
Genau. Ich bin auf jeden Fall froh, den Film gesehen zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall noch später auf ist The Wind Rises, oder? Wo es hier um Flugzeugbau geht oder so.
Genau, ja.
Ja, weil ich muss gerade überlegen, ich habe nochmal so im Kopf, was dann so als Miyazaki-Filme noch kommen, habe ich jetzt, wüsste ich jetzt gerade nicht, was für Fluggeräte da noch kommen sollten, darum freue ich mich aber nochmal zumindest darauf. Ja, große Empfehlung, wie auch alle Ghibli-Filme wahrscheinlich.
Ja, darauf kann man sich auch auf jeden Fall freuen. Wo wir jetzt bei underrated Ghibli-Filmen waren, gehen wir weiter zu Ocean Waves.
Wie ist denn der deutsche Titel, Lukas?
Irgendwas, das Flüstern des Meers, Ocean Wave, sowas, keine genau. Ahnung.
Denn lustigerweise ist das nicht, dass es hier einen deutschen Untertitel gibt, sondern deutschen Obertitel. Ja. Flüstern des Meeres, Ocean Waves. Okay, in Ordnung.
Ja. Obwohl der japanische Titel näher an Ich kann das Meer hören ist.
Oh, auch wieder gut zu wissen. Vielen lieben Dank.
Bitteschön.
Ja. Ist, glaube ich, der schlecht bewerteste Ghibli-Film auf Mal oder hat's auch.
Total unverständlich.
Hat's Gao geschafft? Nee, wie heißt der nochmal? Wie heißt das Sohn?
Goro.
Goro, doch Goro. Fast Gao, Goro, fast. Ich weiß nicht, ist da RC besser bewertet oder so? Oder halt das 3D-Hexending?
Ich glaube, Earthsea ist, glaube ich, gar nicht so schlecht bewertet. Aber ich glaube, der andere Goro-Film, der neuere, ist,
ja,
glaube ich, richtig mies bewertet.
Ja, den würde ich jetzt nochmal extra nehmen, weil der auch 3D ist. Das heißt, da ist eh nochmal, selbst, ich höre jetzt auch nicht Gutes, dass er trotzdem gut wäre, aber das nehmen wir mal mit rein. Genau, aber wir reden jetzt über Ocean Waves. Und da ist das Interessante, Aima ist, glaube ich, auch der einzige größere Film, darum wird er auch zum Beispiel auch mal als Special aufgeführt, der als TV-Film geplant war und auch dann ausgestrahlt wurde im TV. Als auch, das ist der erste Film von Studio Ghibli, der nicht von Takahata oder Miyazaki gemacht wurde, sondern von jemand anderem als Director.
Ist der nicht von Takahata gewesen?
Ich habe nämlich schon gedacht vorhin, okay, du sagst das, soll ich schon eingreifen? Nein, tue ich nicht. Nee, er ist nämlich von Mochizuki Tomomi. Tomomi? Ja. Und
schwören können, das hat Takahatas Handschrift einfach.
Das ist wirklich so, Lukas, weil wir kommen später nochmal zu einem Film. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der ersten Folge gesagt oder mal privat dir oder so, dass ich ja auch gesagt habe, okay, Ghibli-Filme weiß ich ja nicht so. Ich glaube, mir werden eher die Takahata-Filme gefallen als die Miyazaki-Filme. Und ich glaube, zwei der Beispiele sind nämlich jetzt dann auch keine Takahata-Sachen gewesen. Ich dachte nämlich, es wären die ganze Zeit welche, aber gut. Da war nämlich das Interessante, sie hatten das mit so ihrem jüngeren Staff so als, ich will nicht sagen Übungen gemacht, aber dass die mal was alleine machen können. Das sind so dann halt die 20-, 30-Jährigen wird das irgendwie immer online aufgeführt als die Jungen. Und das ist dann eine Adaption gewesen von einer Novel mit Illustration. Damals hat es wahrscheinlich noch nicht Light Novel gehießen. Und das konnten sie halt als, sag ich mal, Übung machen, auch wenn es hieß, Es soll eigentlich extra auch ein bisschen billiger dann sein, aber es ist trotzdem übers Budget gekommen und haben leider ein bisschen länger gebraucht als gehofft. Und danach zumindest der Director, da habe ich nicht auch noch danach geguckt, also der durfte dann kein Ghibli-Film mehr machen. Und wenn dann schaust, was er gemacht hat, also es haben nicht viele, glaube ich, einen Ghibli-Film Regie geführt und eine Serie, die auf mal eine 3,3 hat. Okay. Wow, dachte ich einfach, okay. Und sogar noch eine zweite Serie mit irgendwie 5, irgendwas oder so. Gut. Schade, schade.
Verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil ich mochte den Film eigentlich echt gerne und auch zumindest animationstechnisch sah der jetzt nicht schlecht aus oder so.
Ja.
Sah schon ziemlich gut aus eher.
Ja, aber also ich muss schon sagen, nachdem ich jetzt zum Beispiel auch dann Porco Rosso gesehen habe, dass man sieht natürlich, dass es ein Ghibli-Film ist, aber der ist auf jeden Fall schon ein bisschen runtergedampfter. Gerade was Animationen angeht, kreativerem Zeug. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, als halt ein TV-Film von eher der jüngeren Generation, die noch nicht viel Erfahrung hatte. Ich war auch gespannt, weil ich habe auf jeden Fall schon vorher den Malscore gesehen. Und okay, das ist so jetzt kein Takahata- und Miyazaki-Film. Zumindest vielleicht ganz interessant, weil es ja realistisch sein soll, aber es ist auch eine Adaption. Und ich war richtig überrascht, wie unterhaltsam der für mich war. Vielleicht aus den falschen Gründen, das werden wir gleich klären. Aber ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film. Also wirklich viel Spaß.
Wieso aus den falschen Gründen?
Da kommen wir dann gleich. Es hat schon angefangen mit der ersten Szene. Oh. Ja, okay.
Was meinst du mit der ersten Szene?
Als erstes kam man so, fuck.
Oder wie?
Ist es ein Makoto Shinkai-Film? Was geht hier gerade ab?
Genau.
Und dann zum Ende hin, es ist ein Makoto Shinkai-Film.
Genau. Das habe ich nämlich auch haargenau so gedacht, aber
ich so, okay, mal schnell gegoogelt. So hat Makoto Shinkai das jemals erwähnt? Hat irgendwie, ist jemand damit verwandt oder sowas mit ihm?
Ich meine, allein deswegen ist es schon ein super interessanter Film. Geht auch tatsächlich nur 72 Minuten, kann man also mal schnell schauen.
Ja.
Und im Gegensatz zu Porco Rosso, was ja sich sehr schnell bewegt, habe ich das Gefühl, der Film nimmt sich richtig Zeit, wird aber trotzdem nicht langweilig, weil er in die Zeit eben nutzt, irgendwie Szenerien wie die japanische Highschool, Tokio der 90er Jahre oder generell auch Koji darzustellen.
Ja.
Und halt einfach so generell eher den Vibe darstellt als dann tatsächlich Plot, obwohl der Plot dann natürlich auch irgendwann dazu kommt.
Ja. Ich erkläre jetzt mal kurz den Plot, um was es geht in dem Ganzen. Mhm. Also man kann es als Slice of Life bezeichnen, du hast es schon erwähnt, spielt in den 90ern, vielleicht auch in den 80er, weiß ich jetzt nicht. Und es geht um drei Charaktere. Einmal unser richtiger Hauptcharakter, nenne ich jetzt einfach mal so Morisaki. Ich werde jetzt mal immer die Nachnamen verwenden, weil die wurden eigentlich immer benutzt. Und er geht nämlich
Ja, Morisaki ist unser Hauptcharakter, wie du es nennst. Er ist
richtig.
Unser Point-of-View-Charakter.
Ja.
Wir hören die Geschichte aus seiner Sicht.
Genau. Und er ist ein Highschooler in der Stadt Kochi, die in der Nähe der Küste ist oder an der Küste liegt. Und am Anfang des Filmes zieht anscheinend ein neues Mädchen dorthin, Muto, die aus Tokio mit ihrer Mutter, die sich getrennt hat, hergezogen ist. Und Matsuno, Morisakis bester Kumpel und auch Klassensprecher, wird ihr halt vorgestellt und hat sich dann auch recht schnell oder gleich verliebt. Also findet sie toll. Und
ich finde diese.
Ja.
Erzähl du erst den Plot weiter, bevor wir ins Detail gehen.
Und dann geht's halt.
Weil es passiert gar nicht mehr unbedingt so viel.
Richtig, man kriegt halt dann so ein paar Sachen. Also einmal geht's dann mal kurz nach Hawaii, wo dann Muto und Morisaki sich eher so zum ersten Mal kennenlernen. Man hat halt immer so ein bisschen Schulleben, wie Morisaki halt mit Matsuno umgeht und wie halt Muto eher nicht so gut aufgenommen wird von der Klasse, weil sie auch ein bisschen distanziert ist.
Tatsächlich durch das, dass die beiden, Morisaki und Muto nicht in derselben Klasse sind, im ersten Schuljahr von der Geschichte her, lernen die sich tatsächlich auch erst in Hawaii richtig kennen.
Ja.
Was dann ja auch schon einiges an Tempo rausnimmt.
Ja.
Genau, in Hawaii leiht sie sich dann auch erstmal Geld von ihm.
Genau, was wir dann
Ursprünglich
nicht.
unter dem Vorwand, dass sie ihr Geld verloren hat. Später stellt sich raus, dass sie mit dem Geld nach Tokio fliegen möchte.
Genau, um ihren Vater zu besuchen, beziehungsweise ihm
Genau.
dann wahrscheinlich zu sagen, hier, ich will eigentlich bei dir leben. Durch
Da.
Gründe wird dann Morisaki-kun,
Genau.
fliegt dann mit. Dann ist da kurz, lernt ihr sie kennen, besser kennen, was ihre Probleme ist und so weiter und so fort. Dann, ich mache es grob schnell einfach mal kurz alles
Ja,
durch, dann
mach
geht's
grob
wieder zurück
schnell.
an die Schule, hat natürlich ein bisschen Gerüchte gehört, dass sie jetzt irgendwie zusammen im Hotel waren, was da los ist. Das Ganze jetzt auch so, dieses Love Triangle zwischen halt Matsuno, Muto und Morisaki, halt die beiden Kumpels sind aber durchgehend Bros zueinander und da gibt's natürlich dann ein bisschen, weil jetzt Getuschel ist und sie zumindest auch Matsuno dann zurückweist, ein Bruch zwischen Morisaki und Muto. Dann gibt es dann noch mal kurz, als dann so ein bisschen langsam die Schule zu Ende geht, eine Situation, wo halt Morisaki-kun sich Muto gegenüber nicht gut verhält und dann Matsuno es auch nicht gut findet und darum da auch noch mal ein kleiner Bruch ist. Und dann ist schon, die erste Szene war ja, dass die sich auf ein Klassentreffen aufgemacht hat, das heißt ein Zeitsprung nach vorne. Und da wird dann wieder eingestiegen und da ist dann das Klassentreffen, wo man ein paar Leute wieder trifft und dann die Shinkai-typische
Zugszene, ja.
Endsequenz. Ja.
Was ich an dem Film sehr geschätzt habe, sind, ich glaube, original die Szenen, die du ausgelassen hast.
Ja, darum ich wollte nur grob
Nein,
erstmal drüber, weil
ich
jetzt können
weiß,
wir
du
dann
wolltest nur
mehr
grob,
reingehen.
aber genau das ist ja gerade der Punkt. Ich finde diese Situationen, diese kleineren Momente eigentlich richtig gut. So wie, also du hast ja schon gesagt, wir starten mit dem Zug in Tokio. Dann macht sich Morisaki auf mit dem Flugzeug nach Kochi zu dem Klassentreffen und erzählt dann im Prinzip rückblickend, was damals los war. So. Und ich fand schon die erste Szene in diesem Rückblick so gut, weil Morisaki arbeitet halt in der Küche von einem Restaurant, kriegt dann einen Anruf von Matsuno. Er soll doch bitte unbedingt zur Schule kommen. Und dann geht er einfach und macht sich auf den Weg zur Schule. Und das hat mich einfach schon so abgeholt, weil ich liebe dieses Jugendliche, dieses, ja, okay, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, ich gehe jetzt erstmal zurück zur Schule, um meinen Kumpel zu treffen. Das finde ich so schön, auch der Moment. Er geht zum Flughafen, weil er angerufen wurde, hey, du hast ihr doch das Geld für die Reise gegeben, als er von seinem Glück noch nichts wusste. Dann kommt er dort an und entscheidet sich halt spontan, okay, dann komme ich halt mit, weil alleine zu fliegen ist halt auch echt blöd. Generell so Sachen. Und dann in Tokio die Szene mit dem Ex-Freund von Muto, wo sie dann auch Morisaki zu sich runterruft. Um ja mit ihm anzugeben und gibt ihn halt zu dem Zeitpunkt als ihren Freund aus. Und da habe ich halt gedacht, okay, das wird eine super awkward Szene, wenn er sich irgendwann verlabert, weil das wird er garantiert tun und dann gibt es da wieder irgendwie Stress, ich kenne doch Filme, und dann passiert eben genau das nicht, sondern er erkennt sofort, was Mutter versucht, versucht ihr da auch möglichst gut zu helfen, bis er halt dann wirklich merkt, ey, die sind gerade beide echt scheiße. Zueinander, zu ihm und generell so als Mensch. Und dann sagt, okay, wisst ihr was? Ihr seid beide langweilig, ich gehe. Was sie ja dann letztendlich auch später aufgreift und sagt, ja, wir waren halt auch echt langweilig. Weil sie halt auch sieht, okay, das ist halt gerade, es geht halt gerade so nicht klar.
Ja.
Diese ganzen kleinen Szenen, die über den Film verteilt sind, die Story nicht weiterbringen. Es setzen aber so gut die Charaktere und die Stimmung und deswegen, der Film gefällt mir richtig, richtig gut einfach.
Ja, du hast zum Glück auch noch nicht meine Lieblingsszene genannt, die nenne ich dann auch nochmal später. Aber das ist genau das, was ich dann an dem ganzen Film auch super toll fand. Ich glaube, ich habe bei Only Yesterday schon erwähnt, da ich das mega interessant finde, wie zum Beispiel bestimmte Alltagssituationen einfach in anderen Ländern funktioniert. Und ich finde halt hier wenn du jetzt ganz normale Anime-Sachen schaust, mit irgendwie heutzutage Serien, ganz viel ist meistens das Ganze ein bisschen auch, Anführungsstrichen, cartooniger, das heißt mit anime-esken Reaktionen, mit irgendwie halt der Schulrat und so weiter und so fort. Und hier haben wir halt richtig in Animation umgesetzt ein Schulleben und das Ganze dann auch noch in den 90ern. Das heißt,
Ja,
vor richtigen Computern. Und das finde ich
deswegen
einfach
war auch
so interessant und das ist auch so gut umgesetzt.
gut, dass du es jetzt nämlich nochmal erwähnst, weil da wollte ich später auch nochmal kurz drauf zurückkommen. Diese Darstellung von Alltagssituationen hat ja Takahata total gemeistert. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch auf den Trichter gekommen, dass das ein Takahata-Film ist.
Ja.
Weil es kommt halt schon echt nah dran, eben wie die Stimmung gesetzt wird, wie eben die Figuren dargestellt werden.
Ja, es hat
Deswegen,
halt,
ja.
ist halt, hat keine Fantasy-Elemente, könnte man so als Drama bezeichnen, also zumindest anscheinend, weil das auch eine Adaption ist von der Novel. Da gab es anscheinend von dem Sequel da auch nochmal eine Drama-Adaption. Und da war auf jeden Fall, wo ich schon am Anfang dachte, okay, cool, gerade dann, wie das funktionieren muss, erst natürlich erst Telefon und dann, okay, hier. Also am Anfang der Küche, wo es dann hieß, hier, Telefon für dich, geht ran, dann kann er auch schon gehen früher, wie es mitten dann Nebenjob ist. Und dann auch wirklich die erste Szene schon mit Matsuno. Also, als er sich so als Klassensprecher vorgestellt hat, sein Sprachstil als auch Stimme fand ich schon mal mega. Also ihn als Charakter habe ich schon super cool gefunden und gehofft, dass er auch mehr dann vorkommt. Das hat mir richtig gut gefallen und zwischen den beiden die Beziehung,
Auch,
wie das
ja
Ganze ist.
genau, da gibt es ja dann auch nochmal ein Flashback, wo er erzählt, wie er mit ihm befreundet,
Das ist
die
so
Freundschaft
cool.
angefangen hat.
Ich finde es, das ist halt wirklich so eine ideale Freundschaft, weil die halt dadurch entstanden ist, dass man sich kennengelernt hat, wegen seinen Prinzipien und Idealen. Weißt
Ja,
du so?
das ist halt aber auch wirklich der Moment, um kurz die Situation nachzuerzählen. Diese Klassenstufe durfte keine Klassenfahrt machen, weil der Notenschnitt zu schlecht ist und das fanden die Leute nicht fair. Und dann gab es letztendlich eine große Veranstaltung, wo der Schulleiter gesagt hat, hey, das ist halt, damit ihr lernen könnt, damit ihr wieder aufholen könnt und so, also totaler Bullshit. Und wer die genaueren Gründe wissen möchte, sollte sich doch jetzt bitte melden. Es melden sich halt die beiden nur. Alle anderen, die zwar auch sich darüber aufgeregt haben, wollen aber nicht dafür einstehen. Und letztendlich endet das damit, dass eben genau die beiden danach sitzen dürfen.
Ja.
Was ganz schön scheiße ist von Seiten der Schule aus,
Das
aber
fand ich auch so gut. Das ist
hat
halt
immerhin eine
sowas.
Freundschaft gebildet, ne?
Ja, erstmal finde ich es halt so cool, dass halt, man kennt ja Freundschaften, man lernt vielleicht Leute kennen einfach durch Bekannte oder halt, weil du Hobbys hast oder irgendwie ein Franchise cool findest oder sowas. Aber das ist halt wirklich so, dass du halt die gleichen Ideale oder Prinzipien hast und deswegen halt dich kennenlernst. Irgendwie ist es für mich einfach so das Ideal an Freundschaft, weißt du? Weil ich habe mir eh über das Ganze aufgeschrieben, fand ich jetzt ganz interessant, weil ich hatte zumindest mal kurz im Hinterkopf, aber als ich jetzt mal kurz, ich habe halt online mal so, was die Leute dazu sagen, weil ich ja wusste, ist nicht so gut bewertet, was fanden die so schlecht und so weiter. Ich hatte mir halt aufgeschrieben, das für die Leute da draußen auch vielleicht ist ganz gut. Lukas macht für uns hier aus unserem Freundeskreis eine Pen and Paper Runde und ich habe einen Charakter, wo ich ja draufgeschrieben hatte als einer meiner Eigenschaften, dass ich sehr gerne innige Männerfreundschaften mag. Weißt du das noch?
Ich meine schon, ja.
Weil ich das so eigentlich ganz cool finde. Und das hat irgendwie Morisaki und Matsuno in dem Ganzen für mich nämlich so verkörpert. Das ist eigentlich so, bis natürlich zum Ende hin, oder so ein bisschen, was da so kam, eine Männerfreundschaft, wie die ich richtig cool fand, also die ich so ein bisschen leicht idealisiert auch für mich ist, so. Weil ich jetzt online gelesen habe, dass viele halt, oder was heißt viele, sondern so ein paar halt so das finden, dass es halt gequeercoded ist. Das heißt, dass dann vielleicht so ein bisschen Untertext ist. Man konnte halt nicht sagen, dass die irgendwie leicht schwul wären oder sowas. Darum hat man das ein bisschen gecodet.
Ja, das würde ich aber auch nicht unbedingt.
Ja, also ich würde es widersprechen. Bin jetzt eine non-queere Person, aber kann ja jeder so ein bisschen reinlesen, was er will. Für mich ist es halt eine richtig coole Männerfreundschaft, wo halt auch so Sachen kommen wie hier, Frauen können gar nicht wertschätzen, was sie an dir haben und sowas. Fand ich halt mega toll, hat mir richtig gut gefallen, wie die halt miteinander umgegangen sind und cool waren. Und das war halt echt, als er halt aufgetreten hat, fand ich ihn schon mega. Und dann kommt, glaube ich, halt so der Charakter rein, den viele oder weshalb, glaube ich, die Wertung so schlecht ist, am kontroversesten finden, ist halt Muto.
Ja, wo ich dazu sagen muss, ich verstehe absolut, warum. Mhm. Aber das ist auch gleichzeitig der Grund, warum sie für die Story so wichtig ist. Ja. Weil sie ist halt eben eine Figur, die von außen reinkommt und dann am Anfang schon mal ein großes Problem hat, sich in diese Gruppe, in diese Klasse, in diese Gegend zu integrieren, einfach aus dem Grund, es möchte niemand mit ihr sprechen. Die Jungs haben zu viel Schiss, in Anführungszeichen, weil sie so gut aussieht. Und die Mädchen sind halt eifersüchtig. Ist okay soweit. Würde man heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt so machen. Weil das sich sehr nach Luxusproblemen anhört. So, aber im Endeffekt ist sie da nicht selbst dran schuld und wird mehr oder weniger ausgegrenzt. Unabsichtlich. Und sie hat ja auch generell so ein bisschen das Drama ausgegrenzt zu werden, das Trauma ausgegrenzt zu werden, durch das, dass sich eben ihre Eltern getrennt haben und ihr Vater gesagt hat, nee, geh mit deiner Mutter mit. Was sich ja dann im Laufe des Films auch immer mehr als Problem rausstellt. Und da ist halt so die Sache, ja, sie hat halt diese Probleme mit ihren Freunden, mit ihrer Familie. Sie ist generell kein, sie verschließt sich da ja auch selbst dann irgendwann an einem gewissen Punkt und macht hier und da mal ein bisschen Ärger. Haut einfach mal nach Tokio ab, so in der Richtung, ne? Der Grund dafür ist halt nicht irgendwie, weil sie es so gerne macht oder weil sie sich so gerne mit Leuten anlegt, sondern aus dieser Einsamkeit, aus diesem ausgeschlossen werden beziehungsweise nie richtig Anschluss finden. Und das ist halt ein realistisches Problem und es ist sehr schön dargestellt. Auch wie sie dann immer aggressiver gegenüber Klassenkameraden wird, was ja dann auch gegen Ende des Films so der große Aufhänger ist, nochmal. Weil sie sich eben ungerecht behandelt fühlt, weil sie eben einsam ist und weil sie eben merkt, dass diese Menschen nichts mit ihr zu tun haben möchten. Also warum sollte sie was mit ihnen zu tun haben wollen? Und das finde ich hier einfach sehr, sehr schön dargestellt. Und ich verstehe, warum einige Leute sagen, oh, die ist mir zu aggressiv oder was auch immer.
Richtige Bitch.
Weil darum geht's doch. Ja. Darum geht's doch.
Ist halt einfach eine Teenagerin mit Problemen. Und die sind halt manchmal einfach assig, wie zum Beispiel, ich leihe mir einfach richtig viel Geld und lüge dich dafür an und nutze dich aus. Insgesamt wird ja einfach Morisaki ausgenutzt. Ich dachte die ganze Zeit immer während dem Film, oh mein Boy, Morisaki, du bist einfach zu gut für alle, die gerade hier sind. Du bist einfach zu guter Mensch. Und das sind halt schon so ein paar Sachen, wo du dich fragst, okay, jetzt so, Morisaki, bist du dir sicher, dass du jetzt noch mit ihr zu tun haben willst oder dass du es okay findest? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie richtig krass Dinge macht, wo du denkst, so, what the fuck, was ist los? Weil sie gibt halt mit ihm an, okay, aber ist dann irgendwie auch, ja, weil er sagt ja auch, er versteht das und findet es halt scheiße. Und dann haben sie ein tolles Gespräch nochmal so ein bisschen und halt andere Sachen, dass sie das halt ignoriert, dass halt geplauscht wird und dann das eskaliert, geht ja auch eher so ein bisschen Ticken von Morisaki vielleicht auch aus. Und das finde ich schon realistisch, weil natürlich, wir haben alle irgendwie Schule besucht, je nachdem, wie Erfahrung gemacht hat, würde ich sagen, bei mir zum Beispiel, könnte ich so ein paar Personen sagen, die so ähnliche Eigenschaften gemixt und so weiter sind, wo ich schon so sagen würde, okay, finde ich eigentlich eine gute Darstellung, wie das so stattfindet und was da so passiert. Und das hat mir auf jeden Fall auch richtig gut gefallen, obwohl ich mich immer so ein bisschen lustig machen musste. Darum habe ich auch gesagt, aus falschen Gründen. Weil für mich war auch so ein bisschen der Anime so, wenn man als Meme bezeichnen will, so ein bisschen Women und dann schön den Kaffee-Emoji. Das war halt echt so mal, wo du denkst, ach, Muto, dein Ernst? Hauen, verdammt. Ja.
Da habe ich die Tage einen Film gesehen, der schlimmer in die Richtung war.
Okay.
Aber anyway, was ich noch sagen wollte, diese Staffelung von dem, du hast ja schon gesagt, das war erst nicht so wirklich was Heftiges. Dann dieses Angeben war schon zwischendrin schon mal so, okay, versteht man, ist aber schon ein bisschen assiger. Ich finde halt, diese Staffelung ist auch super wichtig, weil du hast am Anfang, sie kennt halt nur Matsuno. Und er hört ihr halt zu und erzählt ihr dann halt von Morisaki. Und dann kommt sie auf der Klassenfahrt auf Morisaki zu. Und sie bittet ihn ja nur um Geld, natürlich unter Vorwand, weil sie unbedingt ihren Vater sehen möchte. Und das kann sie nicht ohne Geld und das kann sie nicht, damit kann sie nicht auf ihre Mutter zukommen und sie hat halt auch niemand anders, auf den sie zukommen kann. Also ja, klar ist es manipulativ, aber aus ihrer Sicht ist es halt ihre einzige Möglichkeit zu dem Zeitpunkt. Dann werden Dinge natürlich ein bisschen krasser. Sie lügt natürlich ihre Freundin Yumi, glaube ich,
Ja.
an. Sie soll doch mitkommen nach Kyoto und da ist Konzert oder so, um dann zu sagen am Flughafen, ach nee, wir fliegen nach Tokio, wir fliegen meinen Vater besuchen. Das ist halt schon die nächste Eskalationsstufe, aber auch da ist alles so ein bisschen zu dem Ziel, zu ihrem Vater zu kommen, weil sie spricht ja mit Yumi, weil ihre Mutter sie nicht alleine fliegen lassen möchte. Und ihre Mutter möchte sie natürlich auch nicht nach Tokio fliegen lassen. Also konstruiert sie dieses ganze Konstrukt, um eben nach Tokio zu kommen. In dem Fall alles so in ihren Gedanken, das ist der einzige Weg, nochmal mit ihrem Vater zu sprechen. Und das ist der einzige Weg, überhaupt irgendwie da voranzukommen. Natürlich kommt sie dann bei ihrem Vater an und er will nichts von ihr wissen, was schon mal sehr.
Nichts von dem Westen, nicht unbedingt. Also, wir
Ja,
wissen
gut,
natürlich nicht,
aber.
was passiert ist, als sie nach oben gefahren sind.
Ja, aber schon eher so, warum bist du hier? Ich habe gerade keine Zeit, ich fliege mit meiner Freundin in Urlaub, geh bitte zurück nach Kochi.
Ja, also, mir kam es eher wirklich so vor, dass er halt ein guter Vater ist, aber einfach die realistische Situation: deine Tochter kommt gerade an. Und dann sagst du, ah, okay, du hast dich ja nicht angemeldet, aber ich fliege eigentlich gerade mit meiner Freundin weg. Wir können das
Ja.
jetzt schlecht abbrechen. Ich kann dir aber
Ja,
gerne was
klar.
geben. Willst du vielleicht zur Oma oder so?
Aber
Ist jetzt nicht
auch
bösartig
da,
gewesen, wo du sagst,
aber auch
ah, was machst du
da,
denn jetzt hier?
wie sieht es aus ihrer Sicht aus? Sie kommt extra nach Tokio geflogen
Ja.
und ihr Vater möchte bis auf diese eine kurze Diskussion nichts mit ihr zu tun haben, beziehungsweise schickt sie weg und sagt, ich habe keine Zeit für dich. Na? Sie ist ja schon recht weit gegangen, um überhaupt nach Tokio zu kommen.
Ja, aber ich glaube auch so ein bisschen, weil der Vater, weil das ist ja noch so das Ding, die
Ich
neue
sag nicht,
Freundin des
dass.
Vaters ist da.
Ich sag nicht, dass der
Ja.
Vater irgendwie ein Rabenvater ist oder so. Ich sag nur, aus ihrer Sicht ist das halt echt auch. Sie fühlt sich ja schon super ausgeschlossen und das setzt dem Ganzen ja nochmal eins drauf.
Ja.
Auch dieses. Dann auch das Treffen mit ihrem Ex-Freund, wo sie dann ja auch sagt: Ja, irgendwie 2 Wochen später hatte er ja schon die neue Freundin.
Ja.
Und das
Richtig
setzt ja
guter
dann auch
Dialog, das
nochmal
Ganze,
was
fand
drauf.
ich.
Und dann. Natürlich ruft sie ihren Reisegenossen dazu, damit sie eben nicht zurückstehen muss. Und natürlich sagt der als jemand, der da nicht so wirklich involviert ist, das ist voll Kacke. Also ihr beide seid voll Kacke, ihr seid scheiß langweilig. Ja, genau.
Ja.
Und von da ab. Eskaliert es ja dann auch einfach immer mehr. Auch diese große
Ja.
Konfrontation, auch dass sie dann Matsuno sagt, hey, ich würde niemals jemanden aus der Präfektur
Das
daten.
Schlimmste, was ich sagen
Einfach
kann, ist nein.
auch an der Stelle,
Matsuno, du bist mir so leid.
wenn man sich in sie hineinversetzt, sie hat gerade noch gesagt, nicht mal 40 Minuten in dem Film vorher, dass Matsuno der Einzige ist, der sich überhaupt für sie interessiert hat. Und dann sagt er so, ja, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit scharf auf dich. Verstehe ich, dass sie dann ein bisschen auch wieder sich ausgeschlossen
okay. fühlt. So. Ach, dass es so verstanden hat. Okay, das habe ich, muss, ja. ich, muss ich sagen, habe ich gar nicht so interpretiert. Musste ich mir nochmal die Szene angucken, ob man das vielleicht so. Sie hat sich natürlich voll aufgeregt, aber ich dachte eher so, dass einfach.
Und dann auch die Stelle, warum sie mit den anderen Mädels sich in die Haare bekommt, ist ja, sie möchte an den Klassenaktivitäten nicht teilnehmen. Natürlich will die nicht teilnehmen. Die fühlt sich von allen komplett ausgeschlossen. Ja. Natürlich sagt die dann, ey, ihr habt keinen Bock auf mich, verstehe ich, aber ich bin dann halt raus.
Aber ich hab's auch so geliebt, dass einfach die eine, die ihr gesagt hätte, dass sie ja ihren Schwarm verführt oder sowas, danach richtig angefangen hat zu heulen. Einfach so, ich so, ach, das ist so realistisch, dass einfach man früher als Teenager wegen den dümmsten Sachen sich aufregt, reinsteigert und dann einfach anfängt zu heulen, weil sei warum. So aber, gut gewesen.
Aber das ist halt auch genauso die Sache. Wir sehen halt in Echtzeit, in Anführungszeichen, ihren Abstieg, wie sie sich immer weiter abkapselt, weil sie das Gefühl hat, dass sie nirgends den Anschluss findet, was die Sache immer schlimmer macht. Und ich finde, das ist so eine interessante Geschichte einfach. Und wenn dann noch dazu kommt, dass bei dem Klassentreffen auf einmal so die größte, ja, was sagt man da, die größte Feindin von ihr, aus Mangels eines besseren Wortes, dass sie dann sagt, ja, damals habe ich sie gehasst, aber eigentlich fand ich sie gar nicht so verkehrt, finde ich sie jetzt im Nachhinein gar nicht so verkehrt. Ja, genau das ist es. Du hast einfach Teenage-Feindschaften und denkst halt einfach ein paar Jahre später, ey, das war so dumm. Ja,
genau, deswegen, da will ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Was ich noch jetzt kurz erwähnen will, ist, glaube ich, meine Lieblingsszene im ganzen Film. Und zwar die Alkoholszene. Weil ich habe ja gesagt, ich fand diesen Film so interessant, weil er uns gute Einblicke halt in japanische Jugendliche, da natürlich speziell zu dieser Zeit, gibt. Und wir haben heutzutage oft das mal so, dass es heißt, okay, Underage Drinking, also minderjähriges Trinken, wird in Anime nicht so gezeigt. Höchstens, wenn man irgendwas kurz Zip trinkt oder Süßigkeit mit Schokolade, das halt einfach sofort betrunken ist. Ja. Aber hier wurde halt wirklich so gesagt, so hier, die sind halt noch minderjährig, so 17 Jahre oder so, 17, 18 Jahre. Und da darf man ja erst ab 20 Jahren trinken. Das dann halt einfach casual wird halt der Schrank im Hotel aufgemacht. So, hier, willst du ein Bier trinken? Und dann
sie sagt nein und er sagt, komm, wir Jungs machen das die ganze Zeit. Und sie sagt, ja, gib mir aber bitte den Whisky-Cola.
Ja, oder also das halt auch so erwähnt wird, so hier, ja, wir trinken öfters heimlich mit den Jungs. Und sie dann auch sagt, so ja, ich habe auch schon letztens mal dort getrunken, darum gib mir einen Whisky-Cola. Und es ist halt einfach richtig normal, wie man sich auch vorstellt, wie es wahrscheinlich auch einfach in Japan so passiert. Und ich habe dieses, ich konnte nicht mehr einfach, diese Szene war großartig, hat diesen Film für mich schon mal mega gemacht. Und dann kam halt natürlich über die ganze Zeit so ein paar Kleinigkeiten, die mal ganz cool waren. Was ich vorhin, glaube ich, noch erwähnen wollte, weil du es erwähnt hattest, bei dem Flashback, als halt Matsuno und Morisaki sich kennengelernt haben, mit, dass halt diese Klassenfahrt hier ausfällt, weil die Schule nicht mehr führend ist, mit so notenmäßig, und darum die, Zitat, Ehre wiederhergestellt werden muss. Und es ist einfach so, was? Okay, mega interessant, es ist halt mega dumm, aber auch so haben die anscheinend damals getickt halt einfach.
Aber das
ist halt
wirklich aber auch so. Da muss ich sagen, das scheint ja gar nicht so gewöhnlich zu sein, weil die Leute regen sich ja auch drüber auf, dass das ungerecht ist und dass das so ja nicht normal ist.
Ja, ist aber nur, zumindest das ganz gut, finde ich, was man öfters mal in Japan hört, also wenn man halt so mal mitbekommt, dass ja öfters mal, es werden halt Lösungen dem Schein nachgemacht, weil die sagen ja, das wird ja eigentlich keinen Unterschied machen, wenn wir jetzt keine Klassenfahrt haben, ob jetzt unsere Noten besser wird, sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ja, aber dass man halt die Eltern und halt auch Lehrer / halt den Direktor zufriedenstellt, wird halt jetzt eine Maßnahme gemacht und die Maßnahme ist jetzt die, dann habt ihr Zeit zu lernen. Und keine Belohnung.
Was halt auch, voll scheiße ist.
Ja, aber fand ich auch mega.
Die haben es schon richtig ausgedrückt, das ändert ja gar nichts.
Ja.
Wenn wir da nicht auf Klassenfahrt fahren oder um 4 Monate später mehr Zeit zum Lernen zu haben, das ist halt eine totale Nichtlösung.
Ja. Oder auch gut dann später, als ihr dann wirklich zu den Lehrern geht und dann sagt, ja, komm mal her, wenn du unter den Top 10 bundesweit bist. Bin ich verdammt noch mal. Oh. Auch noch mal richtig gute Szene. Weil irgendwie das ist ja bei uns, weiß nicht, ob in anderen Bundesländern vielleicht so ist, aber zumindest da, wo wir so aufgewachsen sind, man hört zwar am Schluss, wenn man Abi gemacht hat, hier wie die anderen Schulen, was den Durchschnitt hatten, ob man besser war, aber das macht jetzt auch nicht groß was aus, dass du irgendwie da groß im ja. Konkurrenz bist oder so. Und bei Schülern ja eh nicht. Ja. Ja. Genau, und dann nochmal das große Ding. Erstmal auch noch, weil ich ja auch schon mit Woman Kaffee-Emoji hatte. Der Kasuma Gleichberechtigungs-Slap. Richtig gefeiert. Richtig gut. Morisaki, mein Mann. Er wird einfach besser über den ganzen
Film. Zurück.
Ja.
Und dann kommt halt auch noch Matsuno vorbei und donnert ihm auch noch mal eine rein.
Ja, später noch mal. Also ja. Da wird er ja später noch mal geslappt. Und da war auch wirklich, da wusste er ja, dass er es verdient hatte. Darum hat er nicht zurückgeschlagen. Zweimal nicht zurückgeschlagen, sowohl bei der Frau als auch beim Mann. Aber beim ersten Mal, als einfach Mutu ihn schlägt und er einfach, bam, zurückgeschlagen, hab ich richtig hart gefeiert. Ich so, ja, Mann. Gibt's dir nicht. Ja, steh für dich. Genau, und du hast ja erwähnt, dann kommt nämlich, wir sind ja theoretisch einen Zeitsprung zurück, aber jetzt sind wir dann, so wie der Film gestartet hat, beim Klassentreffen, das jetzt, ist es jetzt so ein Jahr später, zwei Jahre später? Kannst du das so rauslesen?
Das Klassentreffen, das war doch zwei Jahre später, oder?
Okay,
nee, warte, ein Jahr später.
Es war
er
so,
hat ja gesagt,
ja, dass
er hat ja gesagt, es umgezogen nach Tokio, musste sich erstmal ein halbes Jahr irgendwie gewöhnen. Und dann war schon irgendwas. Ich meine, es war ein Jahr später.
Okay, weil das hatte ich dann, was du gerade gesagt hast, ich hätte es ein bisschen besser gefunden oder auch realistischer, wenn es, glaube ich, noch so zwei Jahre gewesen wäre. Ein Jahr ist noch okay. Mhm. Ein halbes Jahr hätte ich nicht gut gefunden. Ein Jahr ist okay. Zwei Jahre hätte ich besser gefunden. Weil das, was du erwähnt hast, dass man wirklich dann, wenn man alte Klassenkameraden trifft, dass man so diese erwachsenere Perspektive hat. Dass man die ganz anders wahrnimmt. Zum Beispiel auch die man halt nicht mochte, was du erwähnt hattest. Und das dann halt echt so, ja, okay, es war halt mega dumm, was ich da gemacht habe, aber eigentlich war das nicht so gut, obwohl ich sie damals nicht mochte und so. Das fand ich schon ganz gut dargestellt. Ich hatte jetzt noch nicht das Klassentreffen mit alten Leuten, muss ich sagen. Man hat natürlich mal alte Leute getroffen, aber ich habe zumindest von einem mich mal oder erst mal ignoriert in der Anfrage. Und das mal gucken in Zukunft, wie das dann so ist. Aber das fand ich zumindest so, also man hat ja jetzt auch selbst so die Perspektive, wenn man jetzt dran zurückdenkt, okay, das waren vielleicht dumme Sachen, die andere Leute gemacht haben, irgendwie weshalb war das und so weiter. Ja. Und das fand ich auf jeden Fall cool. Dann habe ich noch extra aufgeschrieben, der Kohama Yumi Glow-Up. Also die Freundin von Mutu.
Ja.
Nicht schlecht. Und dann auch so, als dann sein, also der andere Kumpel da, der bisschen kräftigere, dann ist dann der betrunkene Kumpel, der immer so ein bisschen nervt dann.
Ja, wir haben ihn ins Klo gehängt, den können wir für heute vergessen.
Ja, und dann halt speziell, wenn du halt wirklich so nachts durch die Stadt läufst und er halt die ganze Zeit irgendwie nicht rumpöbelt, aber halt so für nichts zu gebrauchen ist. Auch gut dargestellt. Und jetzt kommt nämlich so ein Punkt, ist ja einfach, dass darum auch Love Triangle, Morisaki, Muto zusammenkommen. Oder zumindest ja ihre Romance am Schluss haben, Makoto Shinkai-Style, treffen sich, nachdem sie zwei Jahre getrennt sind, am Bahnhof. Dann auch diese tolle Kamerafahrt am Bahnhof um ihn herum.
Ja.
Und da gut, ist halt so.
Ich hätte so gelacht, wenn jemand gefragt hätte, wie ist dein Name?
Ist halt echt so.
Dann hätte ich wirklich losgelacht, aber so, für dich hat ja scheinbar der Zug schon gereicht.
Und es wäre halt so geil gewesen, so, ach so, okay, dann ist, wenn das wirklich so gewesen wäre, dann wäre das hundertprozentig halt Inspiration gewesen, aber war ja natürlich.
Nee, aber ich liebe, wie sie zur Seite gegangen ist und er dann erstmal den leeren Bahnhof absucht. Da habe ich dann auch schon gedacht, oh, das ist so falsch.
Ja, wie die Treppe, guckt vorher und dann so, ach, da oben. Ja.
Ja.
Aber da ist natürlich das Größte, wo die Leute halt sagen, wenn halt sie halt schon Muto richtig kacke als Bitch finden, halt, dass Morisaki halt Enabler ist, beziehungsweise halt ausgenutzt wird und dass er sich dann noch in sie verliebt. Ich muss halt sagen, dass ein Punkt halt ist, es ist eine Adaption. Ich denke mal, es wird halt auch einiges an Character Building zwischen den beiden, zwischen allen ausgelassen. Also es musste halt auf diesen 1 Stunde 10 Film runtergepresst werden.
Ja,
Ich habe jetzt nicht geguckt,
ich
wie
muss aber
groß
auch
das Buch
sagen,
ist, aber das heißt, ein paar
ich muss aber
Momente.
auch sagen, selbst bei den Situationen, die wir gesehen haben, merkt man, dass die halt eine deutlich freundschaftlichere Beziehung zwischendrin aufgebaut
Ja,
haben.
das auf jeden Fall. Sie sagt ja auch am
Ich meine,
Schluss, gehst du so mit einem Freund um?
allein die Situation, wo sie jemandem sagt, ich möchte noch jemanden treffen, der gerne in Badewannen schläft. Das ist
Ja.
halt einfach ein Insider zwischen denen, die halt beide sofort verstehen. Und das hast du halt in dieser freundschaftlichen Beziehung eher als irgendwie mit, ja, diese Tokio-Reise allein schon war so ein Moment, wo man sich gedacht hat, ja, okay, die wachsen gerade auch als Freunde zusammen.
Ja, kurze
Und da
Intermission,
ist ja
Lukas.
zwischendrin auch bestimmt noch ein bisschen was
Kurze
gewesen.
Intermission.
Ja.
Willst du in der Badewanne schlafen?
Ja,
Da
weil er
ist
ja
doch
in der
eigentlich
Badewanne
sogar Boden
geschlafen hat.
gemütlicher, oder?
Ach so, ja,
Oder war das
bin
eher
ich mir nicht so
so
sicher.
abgeschlossen, ich greife dich da nicht an?
Bin ich mir nicht so sicher. Ich kenne auch ein paar Leute, die hin und wieder mal in Badewannen geschlafen haben. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dann doch ein bisschen gemütlicher ist als der Boden. Einfach
Okay.
durch diese leichte Kurvung
Aber der ist
oder
ja
ja,
trotzdem.
durch
Ja,
diesen
aber du hast
leichten
zwei. Ist ja an
Winkel.
den Beinen, ist ja so kacke, weil der konnte sich ja nicht komplett ausbreiten.
Ja, ich
Und es
weiß
gab
nicht,
ja
ich
auch einen
habe.
Sitz. Es war ja auch so, irgendwie konnte sich auch, wenn schon hinsetzen, sitzen, schlafen oder so.
Also, ich glaube, Badewanne ist gemütlicher als im
Okay.
Sitzen zu
Ja,
schlafen.
ich hätte auch im Boden geschlafen.
Aber im Vergleich zum Boden bin ich mir nicht so sicher.
Das sind Japaner, verdammt nochmal.
Die
Aber
lieben doch
gut.
sowieso ihre Futons.
Kommen wir zurück. Da denke
Ja.
ich, dass dann halt da vielleicht so ein bisschen, weil wir hatten, wenn du schaust auf den Key Visuals, da gibt es zum Beispiel das neueste Key Visual, erstmal auch noch die Visuals, gerade wenn du auf Mal guckst, sehen ja alle so richtig scheiße aus. Also sind richtig schlecht alle, bis auf das neueste. Und da gibt es eine Szene, wo sie zusammen am Strand sind. Und ich denke mal, dass es im Original, in der Novel drin vorkam. Wir hatten es jetzt nicht gesehen. Und es war halt so ein Ding, wo ich dachte, okay, da haben wir jetzt wahrscheinlich ein paar Character-Building-Moments leider verpasst,
Ja,
die dann das vielleicht ein bisschen realistischer gemacht oder
ich
besser
denke
gemacht hätten.
einfach, der Titel Ocean Waves macht ja auch recht wenig Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass sie auch mehr Zeit am Meer verbracht haben, also in Kochi dann,
Ja.
als wir es gesehen haben.
Weil dann
Es
kam
gibt
ja.
ja auch die eine Szene, wo als Morisaki zurückkommt aus Tokio und dann von Matsuno abgeholt wird. Die
Ach,
gehen ja dann
ja.
auch noch mal zum Strand
Richtig.
zu diesem Pier. Und da sagt er auch, dass die Stunden dort verbracht haben. Und ich glaube, dieser Pier ist tatsächlich vorher auch schon mal irgendwie relevant geworden. Zumindest hat sich das aus dem Kontext so angefühlt und dass wir einfach die Szene vielleicht nicht gehabt haben.
Ja, das war auch noch mal recht schön, weil das war so eine Szene. Sind ja im Streit auseinandergegangen, hatten ja dann auch keinen Kontakt mehr. Aber er hat ihn ja abgeholt, teilweise als Entschuldigung. Und dann war ja sofort einfach, Morisaki hat sich gefreut, aber dann war wieder alles normal wie früher. Und da hatten wir zum Beispiel beide auch zuletzt mal so ein bisschen was im privaten Leben. Und da habe ich mich richtig dran erinnert gefühlt. Und das hat dann noch mehr verfestigt, einfach, dass ich diese Freundschaft zwischen den beiden so cool fand in dem Film.
Ja.
Ja.
Ja, das ist auch sowas, was ich mittlerweile halt echt in meinem Leben gelernt habe. Freundschaft ist nicht, wie viel Zeit du mit Leuten verbringst, sondern dass du einfach immer mal wieder bei denen vorbeigucken kannst und das ist so wie früher. Und das ist irgendwie auch ganz schön.
Ja, dann will ich jetzt auch wirklich nochmal drauf eingehen. Das letzte Mal, das will ich jetzt erwähnen, weil wir haben nicht so viele Szenen mit ihr gehabt. Denn am Schluss kommt ja dann die Szene, wo er aufs Schloss schaut und sich daran erinnert an sie. Und einfach erinnert sich halt nur an Sätze von ihr, wo sie ihn entweder beleidigt, ihn ausnutzt, irgendwas Schlechtes sagt. Und das hat halt noch das mehr befestigt mit dir einfach. Frauen. Das war halt auch nochmal so. Ja. Ich weiß nicht, ob das unweigerlich komisch sein sollte. Darum habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, ich fand den Film halt aus Gründen, wie halt der nicht gedacht war. Dass halt, natürlich damals gab es auch nicht die Marcote Schinker-Filme, deshalb fand ich es so gut. Dann, okay, männliche Freundschaft kann halt okay werden. Aber da halt wirklich so, das mit, dass er sich halt über die Frauen verdammt und halt dann das am Schluss mit, das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, deswegen.
Aber also ich finde es interessant, dass du Shinkai nochmal erwähnst. Gerade in Your Name ist ja auch, du siehst nicht wirklich, wie sich die Verbindung zwischen den beiden Taki Hauptfiguren, Taki und
Mitsuha,
genau. Wie sich die Verbindung, übrigens auch interessant, dass unser Hauptcharakter in Ocean Waves Taku heißt und nicht.
Oh mein Gott. Same. Oh, okay. Jetzt, Leute, anyway, ich muss mal einen Post schreiben.
Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, Your Name benutzt ja auch diese eine sehr bekannte, wie heißt's? Diesen einen Zusammenschnitt.
Ja.
Wie heißt das denn?
Was meinst du?
Nicht Compilation, sondern.
Ach ja, das habe ich, glaube ich, dich öfters auch schon gefragt, weil ich es auch mal vergesse.
Ja.
Auf mach jeden du Fall. Weiter, mir fällt gleich eines Wort.
Montage. Montage. Diese eine Montage, wo du siehst, wie sich die beiden verlieben, die einfach irgendwie 3 Minuten fast wie ein Musikvideo in diesem Film sind.
Ja.
Und es reicht ja, um zu wissen, okay, die beiden haben halt diese romantische Beziehung. Und ich finde es. Okay, einfach zu oft einfach auch zu implizieren, dass die beiden sich besser kennen als alles, was gezeigt wurde. Weil in Ocean Waves haben wir ja eigentlich das Paradebeispiel. Die beiden sprechen halt freundlich miteinander. Andere Leute sagen, die sind befreundet. Das kommt ja auch nicht von nichts.
Ja.
Ne? Yumi ruft ihn an und sagt, hey, ich weiß nicht, wen ich sonst anrufen konnte. Ihr seid ja ganz gut befreundet. Es macht es ein bisschen kaputt, dass sie danach direkt sagt, du hast ihr ja auch das Geld für die Reise gegeben. aber prinzipiell, er sagt ja dann auch, ich fliege mit dir mit, wir sind ja befreundet so. Du kannst durchaus dir zusammenpuzzeln, dass die beiden sich nicht nur an diesen 3 Kreuzungen in ihrem Leben getroffen haben, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Man muss ja auch nicht unbedingt immer alles explizit zeigen.
Ja.
Aber du hast natürlich auf der anderen Seite auch recht, zumindest 1 oder 2 Szenen wären schon ganz nett gewesen. Oder ja. Eben eine Montage.
Es wirkte halt so, weil sie waren halt zusammen im Hotel. Danach hat sie in der Schule zumindest nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich denke mal, dass vielleicht in der Novel ein bisschen auch noch privat getroffen wurde oder so.
Ja, zum
Und dann ist gleich der Streit. Und dann
zumal ja auch so. Gesagt wurde, im ersten Schuljahr waren die ja in unterschiedlichen Klassen und als es dann zum nächsten Schuljahr geht, sagt er ja auch sowas wie, in dem Schuljahr war ich dann mit Mute zusammen in einer Klasse, da haben wir uns erst richtig angefreundet oder sowas.
Ja. Ich habe jetzt noch ganz viele Kleinigkeiten, die wir noch nicht erwähnt haben, oder weiß ich nicht, ob es Kleinigkeiten, also erstmal Kleinigkeiten, dann nochmal vielleicht was allgemein Größeres.
Okay, hau raus.
Also, dass jetzt die Kleinigkeiten sind, so 10 Dinge, die mir aufgefallen sind, weil ich lustig fand, erstmal ganz am Anfang schon, als er ja erwachsener war, und man wusste ja nicht, wie alt er ist, als er dann das Bikini-Bild von der Oberschülerin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt hat man vielleicht noch gedacht, seine Ex oder sowas da hatte, war ein bisschen weird. Dachte ich erstmal so, okay, kleiner Weirdo hier, weiß nicht, ob das so gut ist. Aber, okay.
Das wird ja dann später aufgelöst, weil er das ja gekauft hat, ne?
Ja, aber trotzdem ist immer ein bisschen.
Und das so das einzige Bild ist, was er von ihr hat, aus Gründen.
Ja. Dann ein Mecha in Ghibli, fand ich ganz lustig. Weil es ja in der TV-Show gab es eine Mecha-Animation. Ich fand ganz cool, wie der geheime Deal mit dem Geld gemacht wurde.
Oh ja, das fand ich auch super. Das ist auch so was man als Teenager macht, wo man irgendwie denkt, wenn wir jetzt hier irgendwie 300 Euro oder was waren das,
600 Yen,
500 Dollar austauschen, dann müssen wir das total verdeckt machen.
Ja,
ja gut, 500 Euro ist oder 500 Dollar oder 600.000 Yen oder 60.000 Yen, ich meine 60.000, ist schon eine Menge Geld. Das ist nicht so viel, als dass jemand dich anhalten würde und sagen würde, Moment, was ist hier los?
Ja, da kurz danach fand ich auch ganz gut, das hast du, glaube ich, vorhin fast erwähnt, dass Muto sagt ja, Morisaki soll das Matsuno nicht verraten und sie geht dann hoch und als dann Matsuno halt so kommt, sagt es Morisaki halt direkt, weil er halt.
Sagt sie nicht, du sollst es niemandem verraten und
Genau.
er erzählt es dann direkt Matsuno.
Richtig, weil er halt
Also
so ein
sie sagt
bisschen.
nicht explizit, Matsuno soll es nicht
Ja,
wissen.
hatte ich das so gesagt? Ich dachte, also es soll
Ja.
niemandes verraten und weil er halt dachte, hier, Matsuno ist ja gute Freundin mit Muto,
Ja.
das ist ja dann da bestimmt okay und so weiter, wie man halt als Teenager
Dass
denkt.
Matsuno direkt hinterhergeht und nochmal 20.000 Yen schenkt.
Ja.
Leid.
Leid, leid. Die rote Jacke finde ich richtig stylisch von Taku. Von Morisaki finde ich mega. Dann, was an Animation, Slice of Life. Ach, diese Szene fand ich auch so gut. Als er sich auf dem Hotel hingelegt hat, es wird angerufen und er ist ja barfuß. Und da stellt er sich ja so knickend, also er geht ja in seine Schuhe rein, aber geht nicht ganz rein, sondern
Genau, ja,
steht
und tritt dann
da
auf
auf
seine
seinen
Schuhe.
Schuhen
Fand
so
ich
drauf,
auch
so halb
cool.
zertretenen Schuhen drauf.
Ja.
Was, ach, das ist so gut, passiert so im richtigen Leben. Das ist halt immer so super, wo man so merkt, so, okay, das erdet das Ganze nochmal mehr. Hat mir richtig gut gefallen, so eine kleine Szene. Ja, gut, das Schlimmste, was ich sagen kann, ist nein, das hat mir schon gesagt, als Mut dann so abgegangen ist. ja,
Ja,
und.
ich finde es schön, dass ich dir da nochmal eine neue Interpretation für die Szene nahelegen
Ja.
konnte.
Und dann für mich nochmal, ich hätte gern die Freundin des Vaters mehr gesehen, weil ich sagen musste, ihr Character
Man weiß ja
Design
nicht,
hat mir schon ein bisschen angetan.
das ist so interessant, weil man weiß ja nicht 100%, dass das seine Freundin ist. Kann auch einfach irgendeine random Frau gewesen sein.
Stimmt eigentlich. Ja, nee, sie hat doch gesagt, weil okay, sie hat nur von der Frau geredet, die ja dann das ganze also das ganze Haus irgendwie umgestrichen
Ja,
und neue Sachen hingetan hat und so.
also auf jeden
Rübe.
Fall, er hat eine Freundin, ob das die ist, die die Treppe runtergekommen
Achso,
ist,
ja.
wird halt stark impliziert, weil er den Aufzug hochnimmt und
Ja.
man dann so das Gefühl bekommt, okay, und die
Okay, die muss
Freundin
schnell
geht
weg.
jetzt die Treppe runter, damit die sich nicht die Tochter begegnet und so,
Ja,
ja, hatte ich auf jeden Fall auch das Gefühl.
genau.
Aber 100% wird es, glaube ich, nicht gesagt.
Ja, vielleicht hat man da auch dann, als irgendwie Muto oben war, die Perspektive von ihrem Buch gehabt. Könnte ja auch sein. Alles rein interpretiert. Aber gut.
Würde ich aber tatsächlich weniger gut finden, wie das, was jetzt hier war. Weil dass sie einfach dann anfängt, über die dunkelgrünen Tapeten zu ranten, ist einfach auch so gut. Weil das ist auch so eine Kleinigkeit, nicht nur Jugendliche, sondern generell. Wenn du mit irgendjemandem Ärger hast und dann passiert irgendwas, dann tun dich die kleinsten Details aufregen. Wie in dem Fall, dass die Wand dunkelgrün war. Es hat sie natürlich nicht gestört, dass die Wand dunkelgrün war, sondern generell, dass das Zimmer verändert wurde. Aber an dieser Farbe kann man sich dann halt besser aufhängen, wie an allem anderen.
Ja.
Und auch, dass Morisaki dann auch so verständnisvoll ist und sagt, ja, dunkelgrün ist voll die Kackfarbe, was soll denn das überhaupt?
Ja. Und jetzt vielleicht noch mal zu einem kleinen größeren Teil. Wir hatten noch nicht so wirklich über das Audiovisuelle geredet. Höchstens, dass halt die Charakteranimation, würde ich jetzt halt so sagen, nicht auf einem Niveau ist wie andere Ghibli-Produktionen, dass
Ich
da schon ein
hatte
bisschen
auf
eher
jeden Fall
zurückgefahren wurde.
gesagt, die Landschaftsaufnahmen in Anführungszeichen und wie viel Zeit sich teilweise gelassen wird, um die Stimmung einzufangen, fand ich sehr gut.
Ja, also
Das
gerade
hat sie
diese
zumindest
wasserfarbigen
dazu schon
Hintergründe,
gesagt.
ne?
Ja.
Die haben mir richtig gut auch gefallen.
Ja, die Charakteranimation ist halt nicht auf Ghibli-Level, wie du schon gesagt hast, aber wie auch du schon gesagt hast, ist halt trotzdem noch richtig gut.
Ja. Wie fandest du denn das mit dem, sage ich mal, kleinen Viewport mit weißem Rand außenrum? Da gab es ja manchmal so, ich weiß nicht, ob das einfach waren das Übergänge, wo man dann halt ein verkleinertes Bild, ich glaube, gab zwei Größen, mit dann so einem
Ja.
großen weißen Rand außenrum. Hast du das irgendwie so interpretiert mit, dass irgendwie jetzt von den Charakteren wie nennt man es, also der Horizont erweitert wurde, größer wurde? Deren
Das
Horizont,
ist gut
oder?
möglich. Also
Weil
ich
die
habe
haben es
noch
ja am
in
Schluss sogar nochmal erwähnt,
Erinnerung.
ne? Dass sie ja. Also die Klassensprecherin oder die halt gesagt hat, dass sie Mutu gehasst hat, aber das eigentlich so doof war, dass sie halt in dieser kleinen Welt lebte.
Ich fand das sehr gut eingesetzt, diese Viewports, wie du es genannt hast. Aber ich habe da jetzt nicht zu viel hineininterpretiert. Aber du
Ja, ich
könntest
fand es so
da
ein
auf der
bisschen
richtigen Spur sein. Ohne
wirkt es
jetzt
so, man will
nochmal.
irgendwas als Regisseur Cooles machen. Da hat man sich so einen Kniff überlegt, aber irgendwie für mich war das dann so zugewollt ein bisschen. Aber
Ja,
ja.
okay.
Und dann noch ein Highlight von mir, der Soundtrack.
Der ist gut.
Der hat mir richtig gut gefallen, ist mir auch aufgefallen. Das ist bei den anderen nicht so. Ich würde jetzt halt wirklich, wie heißt jetzt zum Beispiel auch bei Porco Rosso, Joe, war Joe.
Jo, 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 Jo.
Wie
Jo,
heißt denn nochmal
Jo.
der Stamm
Ja,
Miyazaki?
Hisaishi.
Okay, Joe Hisaishi. Bei denen habe
Oder?
ich jetzt auch langsam so gemerkt, was der, glaube ich, für mich ist. Der ist halt größtenteils die Musik, die er macht, hintergrundbegleitend, vielleicht verstärkend. Das ist eine Musik, die ich nämlich dann zum Beispiel einsetzen würde, wenn ich Besuch habe und dann ein bisschen so Hintergrundmusik haben will, die halt nicht aufbührend ist, aber gut das Ganze so unterstreicht, so ein bisschen stimmungsmäßig. Aber hier bei Ocean Waves ist mir die Musik, speziell der allererste Titel mit diesen Flöten, richtig stark aufgefallen und gefällt mir auch richtig gut. Also der erste Soundtrack, der erste OST, da hatte ich auf jeden Fall einen kleinen Nostalgie-Flashback. Das hat für mich so ein bisschen so 2000er japanische Visual Novel ausgelöst. Und ich so, huiuiui, das gefällt mir gerade richtig gut, wie das so ein bisschen ist. Und auch so später ein paar Songs, wo so, oh, das gefällt mir richtig gut gerade. Mann, oh Mann. Ja.
Tatsächlich hat der Komponist für Ocean Waves, Shigeru Nagata, gar nicht so viel sonst gemacht im Anime-Bereich.
Okay. Muss man vielleicht mal gucken, vielleicht hat er ja ein
Und zwar
Visual
auch
Novel
nur im
gemacht oder so.
Jahr, auch nur in den Jahren 91 bis 93, also. Es war wohl nicht so sein.
So kann ich aber sagen, echt. Also der Film hat mich überrascht und der gefällt mir richtig gut. Das ist auch so ein Film, da könnte, glaube ich, auch noch mal die Unterhaltung größer werden, wenn man das mit anderen Leuten schaut. Weil ich habe ja gesagt, ein paar Sachen habe ich abgefeiert und das glaube ich, wenn wir so in einem Raum gewesen wären, hätten wir, glaube ich, gut zusammen gelacht oder uns einen Ticken lustig drüber gemacht, in Anführungsstrichen. Also so ein bisschen schon, glaube ich, Freude dran gehabt. Darum, wenn man vielleicht so merkt, so, oh, ich weiß nicht, ob das dann sowas für mich ist oder auch so merkt schon beim ersten Schauen, vielleicht nicht, probiert es dann auch noch mal mit einer weiteren Person, wo man dann vielleicht auch so ein bisschen sich gegenseitig aufziehen kann, den Film aufziehen kann. Aber echt einfach, dass halt diese realistische Darstellung von Jugendlichen in dieser Zeit finde ich mega. Das hat mir richtig gut gefallen.
Es ist halt auch einfach ein richtig gutes Charakterdrama.
Ja.
Also, ja, man kann auch nachvollziehen, wo die Figuren herkommen, wenn man versucht, die zu verstehen. Wenn man natürlich sagt, ja, ich hatte jetzt eigentlich hier Ghibli drauf gedrückt, weil ich dachte, ich kriege jetzt einen Fantasy-Film, dann ist das natürlich nicht das, was man gesucht hat.
Ja. Anscheinend weiß ich nicht, ob jetzt Miyazaki und Takahata das nicht so gut gefallen hat, weil halt dann der Director damals danach nichts mehr in Ghibli machen durfte. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Man muss aber
Hat
auch
dann so
sagen,
großartige Dinge wie Pupa gemacht.
ja, was ich so noch gelesen hatte, war dann halt, er hat das Team mit den Jüngeren gemacht bei Ghibli, aber auch recht viel dann nochmal andere Studios dazugeholt, als dann so man gemerkt hat, dass es ein bisschen viel mehr war. Das heißt, genau, ist dann noch weniger Ghibli-DNA vielleicht als in anderen Filmen. Ja. Was mir mit den beiden Filmen heute so aufgefallen ist, das hatte ich glaube ich sogar letztes Mal schon mal gesagt, dass ich halt viel mehr erwartet habe, dass die meisten Sachen original sind, das heißt, sich ausgedacht wurden. Da ist jetzt aber auch ein Häkchen dran, denn, also Ocean's Waves ist natürlich eine Adaption. Porco Rosso ist Halbadaption, basiert nämlich auf einem
Ja,
Farbmanga von Miyazaki selbst.
basiertlose. Ja.
Hast du das mal durch, oder hast du mal angeguckt oder gelesen?
Ich habe ein paar Infos dazu gesammelt. Das soll wohl eher so im Bereich sein, ja, nicht zusammenhängend, eher mal so Proof of Concept mäßig. Ja,
Also ich fand es
naja.
ganz interessant, weil, also erstmal, vielleicht auch ganz gut zu wissen, Miyazaki macht ja seine Storyboards sehr ausführlich und macht da ja auch Wassermal. Also er, wie nennt man das denn? Wassermalt seine
Ja, einfach
Storyboards.
in Wasserfarben.
Ja, also auch in Wasserfarben.
Ist wie Ölfarben, nur halt
Genau. So
Wasser.
grob halt, natürlich nicht mega krass, aber schon, dass es auf jeden Fall eine der aufwendigeren Storyboards ist. Und das ist jetzt halt ein kurzer Manga in Anführungsstrichen, der halt auch in Wasserfarben gemacht wurde und gedruckt wurde, dann abgedruckt wurde. Und zwar hat der nur 15 Seiten. Und wirklich, wenn du halt diese 15 Seiten durchliest, das ist halt einfach die ganze Geschichte, also wirklich komplett Porco Rosso, bis auf die Gina, bis auf Gina, alles, was mit Gina zu tun hat, kam da nicht drin vor. Aber es ist halt wirklich so, wenn du so durchliest, einfach die einzelnen Panels gehen halt eins zu eins durch wie im Film. Das ist ganz komisch, weil das einfach so wirklich das, was du gerade erlebt hast in so 1,5 Stunden, hast du gerade so auf 15 Seiten gesehen. Fand ich ganz interessant. Ja. War einfach so, okay, es war halt dann so geplant. Stimmt, das hat mir, glaube ich, gar nicht erwähnt vorhin, weil die Anfangssequenz war ja, hat man ja auch Deutsch gelesen bei Porco Rosso.
Ja, die hat man in verschiedenen Sprachen
Ja,
lesen
weil es
können. Das ist
gedacht
richtig.
war als Adaption für hier so, also es wurde auch von der Airline gefundet, damit man das halt im Flugzeug dann sieht. Wurde halt ein bisschen größer, wurde zwar sogar vor dem Kinorelease in Airlines gezeigt, aber war dann ganz interessant, dass es halt dafür gemacht war, dass man halt die, oder dass die Leute, die jetzt kein Japanisch können, zumindest den Anfang da kurz lesen können, was es geht und dann halt die schönen Bildchen sehen.
Sehr gut.
Ja. Nee, aber echt, da hatten wir heute wieder was Fantastisches und dann was Realistisches. Und das war echt wieder ganz cool
Ja,
eigentlich.
ich glaube, das wird sich auch noch so ein bisschen so fortsetzen, wenn ich das richtig in
Ja.
Erinnerung habe.
Auch wenn natürlich Porco Rosso ein Ticken weniger fantastisch ist als manche anderen Sachen, aber ja.
Ja,
Also
aber
das war auch schon, wenn du
man
gerade
kann
mit dem
schon das
faschistischen
eher
Regime und
als
so weiter, war halt schon
Fantasy.
mehr Realismus, als man vielleicht in anderen
Ja,
Sachen dachte.
gut, aber ein sprechendes humanoides Schwein ist halt dann doch schon
Ja,
so ein bisschen.
ist nochmal ein Punkt.
Genau. Nächstes Mal gibt es dann Pompoko und Whispers of the Heart.
Auf erstes habe ich nicht so Lust, auf zweites habe ich richtig Bock.
Ich weiß nicht, was du mit Pompoko für ein Problem
Ich
hast.
weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so Lust drauf einfach. Ich dachte ja, wir würden das. Darum warst du, glaube ich, einmal verwirrt, weil ich dachte, wir würden jetzt Pompoko gucken. Weil Porco Rosso,
Ja.
Pompoko. Da hatte ich nicht so Bock drauf. Aber jetzt haben wir zum Glück die zwei Sachen gesehen.
Okay,
Vielleicht überrascht er
gut.
mich ja. Werdet ihr in der nächsten Folge erfahren.
Ja. Aber bis dahin können wir uns schon mal verabschieden, denke ich. Gut, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter und ja, ich überlasse dir dann wie immer das Feld, aber heute wieder ohne
Ja.
Lizenzierungswünsche.
Ich war der Julian. Mich findet man auf meiner Animalist und Twitter unter Lukul, Lukeol. Auf Wiedersehen.
Bis dann.